Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag, der 30. Juni. Es ist 11.05 Uhr. Und wir starten heute mal ein Stündchen später, weil wir beide eine lange Nacht uns um die Ohren gehauen haben. Der eine hat Fußball geguckt, der andere nicht. Jetzt ist die Frage, wer? Willi. Wie war das Spiel? Was sagt Willi, Fußballexperte, Wiedergold?
Also was man sehr, sehr deutlich gesehen hat, ist, dass die deutsche Mannschaft in Wellen gespielt hat. Also in den ersten 10 Minuten waren sie richtig stark. Dann waren sie 20 Minuten lang passiv, wie man so schön sagt, im Fußballsprech. Dann gab es die Regenpause. Danach ging es wieder richtig gut los. Und so hat man das durchs ganze Spiel quasi verfolgen können, dass die Angriffe, die Offensive immer nur phasenweise gegeben war. Hat gemerkt, da ist irgendwann die Luft raus und dann kam Fülli und hat, weiß ich nicht, was gemacht. Ich habe gar nicht mehr hingeguckt am Ende, weil es war irgendwie klar, ist eh schon durch. Ja, cool, ey, voll geil, ich liebe Fußball.
Vielen Dank für die Zusammenfassung. Genau das wollte ich. Ich habe dir ja gestern noch so ein paar Schlagworte mitgegeben. Hast, konntest du die droppen?
Abends, ich habe es leider erst später gehört. Und dann.
Naja, aber. Das kannst du nicht als Experte.
Das Ding ist, ich habe wieder mal gelernt, dass Menschen einfach so dazu neigen, laut zu sein und Experte zu machen, ohne halt wirklich Ahnung zu haben. Also. Oft.
Was, reden wir vom Fußball oder vom Grillen?
In jeder Hinsicht. Aber in dem Fall bei beidem. So, ja, so, also die Reaktion der Leute ist, oh krass, oh, ja, ja, ja. So ein bisschen Grunzen und irgendwelche primitiven Schreie und dann guckst du hin und denkst dir, ja, aber was meinst du gerade genau? Also, so, ja, so, hey, ich reagiere auf irgendwas, was reaktionswert ist. Keine Ahnung.
Ja, das fieses Foul, VAR und so. Hast du oft das hier gemacht? So, damit du zeigen konntest, das muss ja überprüfen, der Videoassistent.
Das habe ich früher bei der Wii gemacht.
Ja. Nein, war ein guter Abend, war ein netter Abend.
So ja, war spaßig, aber Fußball war halt eher Randthema. Ja. So. Aber man merkt schon, vorher und nachher war cooler. Also das Spiel hat quasi so ein bisschen den Abend pausiert, was die Stimmung anging. Aber für mich jedenfalls, weil halt der Fokus auf einmal auf dem Spiel war. Und ich dachte so, ja, okay, wann ist vorbei, wann ist Pause, wann kann man wieder reden? Und ja.
Ich habe heute Morgen diese Unwetterbilder gesehen, wie die Blitze dann schon eingeschlagen sind und wie dieses Wasser da von den Tribünen lief und so. Das fand ich ein bisschen spannend noch zu sehen. Das hätte ich ganz gerne, glaube ich, live gesehen, um mal so zu sehen, also wie krass das auf einmal umgeschlagen ist. Weil ich habe das gar nicht mitbekommen. War ja erst auf dem einen Abiball und auf dem anderen. Haben mir dann Leute geschrieben, so, ja, pass auf, wenn du nachher zwischen den Abibällen wechselst, so Unwetterwarnung und so weiter und so fort. Und ich hatte so, ja, wie ist das, Unwetter, was auch immer das bedeuten soll. Und dann auf einmal beim zweiten Abiball wurde kein Fußball übertragen. Und du hast aber gesehen, so, dass die Leute so ein bisschen an ihren Handys und am iPad irgendwo mal so geguckt haben. Und dann kamen auf einmal alle ganz freudig mal so, ja, das Spiel ist irgendwie unterbrochen oder abgebrochen war erst das Ding. Und dann waren alle so, cool, ich kann ja Abiball feiern und muss nicht, also was heißt muss und will nicht weiter Fußball gucken, weil es eh abgebrochen ist. Ich kann es irgendwann anders nachgucken. Aber dann wurde es einfach ja nur irgendwie 20 Minuten später oder so, glaube ich, weiter gespielt. Und dann war dann der Fokus wieder so ein bisschen geteilter.
Ganz witzig. Aber hat gemerkt, also ich habe gemerkt, die waren total vorbereitet und wussten genau, was sie tun müssen im Stadion. Also du hast an den Seiten haben die dann so den Regen quasi so in so Gullideckel reingeschoben mit so einem Mob quasi jeweils. Und da an den Stellen, wo der Rasen quasi so geflutet war, haben die dann mit so Riesengabeln quasi so Löcher in den Rasen gepiekst, damit das besser abfließen kann und so. Also sie war schon relativ organisiert und ich hatte das Gefühl, okay, die wissen ganz genau, okay, da ist halt unsere Schwachstelle, da ist halt doof und das reparieren wir immer eben. Und danach ging es auch easy weiter. Also, ja.
Und noch das Fazit, verdienter Sieg oder nicht?
Sieg ist Sieg. Also
gut.
Ja, was heißt verdient? Ich habe das noch nicht verstanden. Was heißt verdient? Also, entweder gewinnst du oder verlierst. Verstehe ich nicht. Also, Es gab, also ich hatte nicht, also ich hatte nicht das Gefühl, da war jetzt irgendwie super viel unfaires Faulen dabei und Schiri hat irgendwie komisch gepfiffen oder irgendwas. Also das, ja. Was mir aufgefallen ist, ist, wie häufig dann doch irgendwie Tore aberkannt werden. Jetzt so in meiner Wahrnehmung einfach. Also ich hatte das Gefühl, dass, wenn ich früher mal WM oder so geguckt habe, habe ich es nicht so häufig wahrgenommen im Vergleich zu jetzt. Aber es ergibt halt Sinn in den meisten Fällen. Und dann denkst du, ja, okay. Früher hätte man einfach gesagt, ah, scheiße, okay, warte, warte. Jetzt.
Ja, absolut. Du hast auch einen guten Wortwitz gemacht, gerade unabsichtlich, glaube ich. Du hast es nicht wahrgenommen oder anders wahrgenommen, weil der VAR, der war, ist ja ne, der Video,
so.
Der das dann zurücknimmt.
Ja, ich, in der Bank war das immer Value at Risk und ich habe immer nur Value at Risk da unten gesagt. Warum machen die das?
Ja. Ach, funny. Sehr gut. Ja, ich habe, also, mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Ich weiß gar nicht, wann das Spiel ist. Ich fand es witzig zu sehen, dass, also, ich kann mir vorstellen, ich bin ja dann, also, ich war ja gestern auf diesen beiden Ami-Bällen quasi und auf dem ersten, wie gesagt, wurde Fußball gezeigt, aber ich bin quasi gegangen, als das Spiel angefangen hat, sozusagen. Mhm. Und mich würde auch interessieren, wie da das dann so war, weil davor war quasi so Essensstimmung und nette Musik und so und dann war quasi Fußball und ich vermute, dass, also ich vermute, dass der Fußball dann auch so diese Partystimmung wahrscheinlich so eher auf halb zwölf quasi geschoben hat, weil wahrscheinlich die wenigsten dann irgendwie auf dem Beamer das geguckt haben und dabei getanzt haben oder wie auch immer. Aber das ist ja je nachdem, was du so willst als Stufe, ist das ja entweder super cool, weil alle können dann gemeinsam, also die Leute sind ja sonst auch, gehen zum Beispiel zum Tanzbrunnen, gucken da gemeinsam Fußball, aber dann können sie das da irgendwie cool verbinden mit ihrem Abiball. Und danach Party machen oder eben der andere Abiball hat sich ja in Schule entschlossen, nee, wir wollen jetzt irgendwie unser Programm quasi machen und Fußball lenkt irgendwie nur ab. Beides sind, glaube ich, absolut legitime Konzepte und es war irgendwie ganz witzig so zu sehen, wie es beides irgendwie funktionieren kann. Das war ganz schön.
Ja, ja. Ich hätte ohne Fußball gemacht, das Ganze.
Ja. Auch. Also, ich wäre auch so. Also, selbst, und ich bin ja kein Fußball, also Hasser überhaupt gar nicht. Ne? Ich mag ja gerne Fußball gucken und so. Aber ich finde, bei so einem Abend, den hast du irgendwie einmal. Und dann, wenn du dir cooles, also ich glaube, der Unterschied ist auch, bei der Gesamtschule gab es quasi kein Programm mehr abends. Wir haben alles so tagsüber über die Zeugnisvergabe quasi gemacht und abends war quasi dann nur in Anführungszeichen quasi Party und Essen. Ich glaube, dann ist es auch nicht so störend, dann ist es auch so ein bisschen egal, dann ist es eigentlich cool, dann können die Leute machen, was sie wollen. Aber im HBG war quasi so ein bisschen Abendprogramm geplant mit so Reden und so, keine Ahnung was. Und ich glaube, es wäre super wack. Es hat mal zwischendurch kursierte mal so die Idee, dass die dann im Foyer irgendwie einen Beamer aufbauen, dann können die Bock haben, Fußball gucken da und dann hast du so Parallelprogramme und so, das hätte ich richtig dumm gefunden. Dann sollen lieber die, die es gar nicht lassen können, gucken einfach auf ihrem Handy einfach ein bisschen Fußball, wenn sie Bock haben und trotzdem kannst du so deinen Abend verbringen. Ich glaube, das wäre auch meine Lösung gewesen, so ein bisschen.
Ja, und ich denke mir halt, also wer sitzt denn da? Entweder bist du ja Abiturient oder du gehörst irgendwie dazu, Eltern, Großeltern, wer auch immer, Geschwister. Da denke ich mir halt, okay, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, was ist dir gerade wichtiger? Und ich kann mir also, in meinem Kopf ist, ich muss ein Fußballspiel gucken, nie wichtiger als, hey, ich höre mir mal die Rede an von den Leuten, die hier irgendwie sich jahrelang irgendwie für das Abitur ready gemacht haben, das durchgezogen haben. Und da muss man sich einfach fragen, so was für eine Art Mensch will man dem Moment sein? Und ich glaube, viele bestehen diesen Test nicht und werden in der Hölle schmoren, um es mal milde auszudrücken, ja.
Ich glaube, viele haben den Test wirklich nicht bestanden, weil, also, ich glaube, am Abend selber ist es ja so ein bisschen, ist mir das irgendwie ein bisschen wurscht, aber davor haben die Abiturienten wohl ziemlich viel Stress gehabt, weil so manche Eltern und Lehrerinnen und Lehrer wohl gesagt haben, ja, nee, wenn ihr keinen Fußball übertragt, dann komme ich halt nicht. Also, dann komme ich erst nach dem Spiel. Und man war so, und die waren dann halt so, ja, okay, dann komm halt nicht oder irgendwie, keine Ahnung, weißt du, dann hast du doch zu dieser, du kennst das ja noch von damals, wie Sunny und so da den Abiball geplant haben und du weißt, das ist super stressig gewesen, du bist eh da irgendwie alleine mit, du hoffst, dass es eh alles funktioniert, du gibst auf einmal als 18, 19-Jähriger oder 19-Jährige irgendwie 20.000 Euro aus für so einen Abend aus irgendwelchen Gründen, dass du die letzten 2 Jahre drauf gefreut hast und dann kommen irgendwelche Leute und sagen, nein, das war das EM-Spiel, was natürlich vorher auch keiner wissen konnte, also es war ja nicht irgendwie terminiert, dass das irgendwie klar gewesen war, selbst was willst du machen, und dann hast du den Stress noch, weil du willst natürlich irgendwie allen gerecht werden und dann erstmal so das Standing zu haben, zu sagen, ja, nee, dann kommt halt nicht. Ist natürlich nicht so einfach, aber
ist nicht einfach, aber ja. Also ich frage mich dann, wie muss ich das anfühlen? Du wachst dann morgens auf und das, was dich so tief in dir drin beschäftigt, ist dann die Frage so, wie kann ich jetzt während des Abiballs Fußball gucken und wie kriege ich das irgendwie hin und wie kann, also was für eine, also wie einnehmend muss dieses Event für dich sein, dass das so, dass es in dir dieses Bedürfnis auslöst, zu jemandem hinzugehen, wie du gerade gesagt hast, der das über Monate geplant hat mit dem Komitee, mit ganz viel drumherum und wo du weißt, das ist so für viele, viele einzelne Menschen, dein Kind oder wie auch immer, so das Event, so, was so ein bisschen den Abschluss der letzten Jahre so bildet und was wahrscheinlich so das letzte Mal irgendwie in dieser Konstellation ist und dass man da kein Empathiegefühl für hat und sich denkt so, oh, ich will aber Schland gucken. Also wenn jetzt jemand das hört und sich angesprochen fühlt, dann will ich, dass es gerade so ein bisschen wehtut, weil es einfach, man muss mal in den Spiegel gucken und sich wirklich die Frage stellen, so, was für ein Mensch bin ich eigentlich, der das nicht ruhigen Gewissens einfach abhaken kann und sagen, ach, fuck, ist doch nur ein Spiel. Also, was muss in dir drin kaputt sein? Wirklich, das meine ich mit jedem Wort, was ich sage. Es ist so wirklich unvorstellbar in meinem Kopf. Es ist wirklich, ich habe null Verständnis dafür, null. Das ist, selbst wenn, keine Ahnung, das für eine Mondlandung wäre, irgendwas wirklich Bedeutendes, was irgendwie cool ist, ich sage, ja, guck halt das Video am nächsten Tag. So. Priorität im Leben.
Ja, Prioritäten auf jeden Fall. Ich kann mir halt vorstellen, dass das Argument ist, eins, das ich in der Schule und so häufig höre, so dieses, also ich kann es nicht so richtig auf den Punkt bringen, aber die Frage ist, warum nicht? So, ne, es geht doch, warum kann denn nicht, also ohne das rechtfertigen zu wollen, aber ich glaube, das Argument ist halt so, dann baut doch einfach für die, die Fußball gucken wollen, im Foyer das auf, weil die wollen ja dann eh nicht dabei sein, dann habt ihr Ruhe vor denen und so. Oder dann haben wir uns, was wir wollen, danach kommen wir dazu, dann können wir alle doch gemeinsam das machen. Also du kannst das halt irgendwie so ganz gut verpacken und dass du einfach sagst, ja, hey, warum denn nicht? Dieses warum denn nicht ist halt immer schwer dann zu widerlegen.
Ja, doch, es gibt außer,
weil wir das wollen.
Nein, weil es einfach respektlos ist, weil der Abend ist gemacht für Menschen, die ihren Abschluss feiern zusammen. Und die feiern, und du wurdest auserwählt als Individuum, daran teilzunehmen. Wenn du da keine Lust drauf hast, dann sag halt nein, ich für mich bedeutet das ganze Event nichts. Oder du nimmst halt daran teil. Und wenn du daran teilnimmst, dann verpflichtest du dich aus meiner Sicht quasi respektvoll, den Abend quasi so zu nehmen, wie er dir angeboten wird, mit Programm, ohne Programm. Und wenn die Veranstalter sagen, nee, wir wollen halt eben keinen Fußball gucken, weil wir uns auf die Reden und was auch immer konzentrieren wollen und weil wir halt den Fokus auf den Leuten haben wollen, nicht auf irgendwelchen 11 Leuten, die da im Ball hinterher rennen, dann respektierst du das einfach. Und ich finde, es kommt manchmal darauf an, ist man gewillt, seine Aufmerksamkeit einer Person zu schenken oder nicht? Und ein Kompromiss ist für mich halt ein Nein, bin ich nicht gewillt. Das ist für mich das Gleiche wie in Meetings, wenn du in einem Meeting bist und Menschen machen parallel irgendwas anderes und hören dem Referenten nicht zu. Das finde ich so, also es ist so ein bisschen wie eine allergische Reaktion. Da denke ich mir so, dann verlass doch bitte dieses Meeting. Also jeder sieht, dass du nicht zuhörst, dann verpiss dich auf gut Deutsch, weil was du gerade tust ist.
I like the fire today.
Ich finde, das ist so, wenn man von Werten spricht und was einem wichtig im Leben, dann kommt es auf diesen Moment darauf an, wo du dich committest für eine Zeit und einfach ungeteilt deine Aufmerksamkeit jemandem schenkst. Und alles dazwischen ist Blödsinn. Dann lass es halt. Dann zeig halt Kante und versuch nicht so. Ich mach's beiden recht. So, das ist der größte Fehler, glaube ich, den man im Leben macht, ist, man versucht es allen recht zu machen. Und entweder entscheidest du dich für dich in dem Moment oder für die andere Person. Aber beides ist halt irgendwie für niemand cool. Du wirst nicht happy sein, weil du kannst das Spiel nicht genießen. Und die Person, die gerade die Rede hält, wird nicht happy sein, weil sie sieht, wie Leute auf ihre Bildschirme starren und ihr nicht zuhören. Also alle verlieren. Also dann gewinnt entweder du oder die andere Person. Aber du musst dich entscheiden. Und das ist das, was ich meinte, wo ich für mich einfach sage, jemand, der halt eben ein cooler Mensch ist, der mit dem man abhängen möchte, der ist in der Lage, sich zu entscheiden und zu seiner Entscheidung zu stehen, mit allen Konsequenzen, auch wenn es dann heißt, du kannst halt leider nicht das Fußballspiel gucken und du musst halt diese Konsequenz tragen und sie fühlt sich ein bisschen scheiße an für dich, aber du musst dich halt entscheiden. Und ich hasse es, wenn Leute sich nicht entscheiden können und sich versuchen, so ein bisschen durchzuwurschteln und zu sagen, ich mache einfach es allen recht, am Ende machst du es niemandem recht, weil du bist nicht happy, die andere Person ist nicht happy und dieser Kompromiss ist wie so ein, ja, man geht dem Konflikt aus dem Weg. Seinem eigenen Konflikt mit sich selber und dem externen Konflikt mit den Leuten, mit denen man das vereinbaren muss. Und ich mag's nicht. Entscheide dich. Links oder rechts. Sei ja, halt jemand und nicht irgendwie nichts so. Du bist kein Puddingmann.
Ich mag Pudding.
Ich mag Pudding auch, nee, aber nicht in Form von Mensch.
Ja, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, wenn dann halt eben noch die Entscheider sozusagen ein bisschen zwiegespalten sind, ne? Da ist ein Komitee, da gibt es natürlich auch, gab es genug Leute in der Stufe, die auch Bock hatten, das Spiel zu gucken. Und dann wird es dann noch, natürlich nochmal komplizierter, als wenn du weißt, ich stehe halt geschlossen als Veranstalter dahinter, oder wenn du halt quasi in den Veranstalterinnen und Veranstaltern selbst dann diese Diskussionen hast, weil dann musst du eine Entscheidung treffen.
Klar.
Und angenommen, die ist, ich weiß nicht genau, wie die ist, also ob die jetzt abgestimmt haben oder Stimmenverhältnisse, keine Ahnung, aber angenommen, es ist irgendwie, dann stimmen die ab und es ist 5-4, dann ist ja klar, dass du dann geschlossen, nicht das Ganze geschlossen dahinter stehst, aber da natürlich würde man jetzt zu Recht auch eben sagen, naja, gut, aber dann hast du die Entscheidung eben verloren und dann musst du dann eben dich committen oder halt eben sagen, gut, dann komme ich später. So,
ja, mir geht es eher darum, dass unabhängig, wie die Entscheidung getroffen wurde, ist einfach dann Eltern und Lehrer, wo du gerade meinst, das, naja, da haben ein paar halt, ja, das, ey Leute, so, selbst wenn jetzt die Abiturienten das nicht hinkriegen, dass sich irgendwie, weil die halt eben noch nicht die Erfahrung haben, vielleicht auch nicht das Standing haben, zu sagen, ey Leute, das ist jetzt unser Programm, so, es gibt keine Alternative, dass man halt dann nicht irgendwie, dass man halt so, weiß ich nicht, als jemand, der ein paar Jahre mehr Lebenserfahrung hat, in Form von Eltern oder Lehrern halt sagt, hey Leute, so, ich gebe euch mal einen Tipp, so, ne, entscheidet das in eine Richtung, ich werd euch da nicht noch irgendwie mehr Verwirrung reinbringen, indem ich sage, ja, aber da komme ich nicht, wenn es Fußball nicht läuft. Das denke ich mir so, genau, da muss halt irgendwie
das auch am meisten
drüber stehen und so ein bisschen auch den Kontext lesen und den Raum lesen und nicht einfach sagen, ja, aber ich will das gucken. Hä?
Genau, das ist das, was ich auch also am störendsten eigentlich fand, dass man diesen Unruhefaktor von außen da eben so reinbringt. Als hätten die nicht selber darüber nachgedacht, als hätten die nicht selber diese Diskussion geführt. Also die haben sich ja nicht gedacht, ach ja, stimmt, guter Punkt, müssen wir uns was überlegen. Sondern das war ja eh schon eine Diskussion, deswegen. Aber es hat sich am Ende alles ganz gut ausgespielt. Aber um den einen Punkt nochmal aufzugreifen von dir mit dieser ungeteilten Aufmerksamkeit, das ist ja was ich also im Arbeitskontext halt total viel erlebe, auf doppelte Art und Weise. Einmal natürlich bei den Schülerinnen und Schülern, ne? Gerade jetzt auch, wenn die mit den Tablets arbeiten und so, du merkst einfach zwischendurch, okay, du irgendwie, keine Ahnung, angenommen, da irgendwer stellt eine Antwort vor und die Leute sind an ihren Tablets und du weißt einfach nicht, also du kannst es in den Blicken manchmal nicht sehen, ob die jetzt quasi clevere Mitschriften der Antwort der Mitschüler machen sozusagen oder ob die einfach, keine Ahnung, die Einkaufsliste für den Nachmittag planen. Und es ist einfach quasi gerade Stand jetzt noch nicht kontrollierbar in irgendeiner Form. Also ist auch die Frage, willst du alles so überwachen? Aber das ist jetzt halt, wenn so Tablets kommen, die ganze Stufe quasi bekommt, das kommt nächstes Jahr für die bei uns, dann hast du wieder so eine App vorne, wo du die Bildschirme der Schülerinnen und Schüler sehen kannst. Auch irgendwie ein weirdes System, aber so kannst du zumindest irgendwie da ein bisschen für sorgen. Kannst du sagen, wenn der Bildschirm irgendwie, wenn da was anderes drauf ist, stellst du einfach schwarz und nach dem Motto, hey, du musst jetzt eben lernen, weil wie du gesagt hast, Unerfahrenheit und so weiter, dem anderen zuzuhören und ihm deine Aufmerksamkeit zu schenken, weil es ist einfach super kacke, wenn diese klassischen Meldungen mit, ja, ich weiß nicht, ob das meine Vorrednerin schon gesagt hat, aber, und man ist so, hey, warum weißt du das nicht? Das wurde doch gerade gesagt. Wieso kannst du nicht diese 20-Sekunden-Antwort dir anhören? Weil es ist nicht so, als würde dann die so einen ewig langen Vortrag halten oder keine Ahnung was, das ist so ein 10-Minuten-Vortrag, erinnert sich nicht an alles, sondern es sind einfach so Antwort A und B und es wurden A und B genannt und dann, ja, ich weiß nicht, ob das hier schon gesagt hat, aber B. Und man ist so, ja. Hä? Das haben wir noch gar nichts gehört. Und nur ganz kurz, um das noch zu ergänzen, und auf Lehrerebene genau das Gleiche. Wenn du in Lehrerkonferenzen, keine Ahnung was siehst du auch alle, also ich würde fast sagen 70% der Leute korrigieren irgendwas und so weiter. Und von diesen 70% sind immerhin das zum Glück dann irgendwie nur so 5-10%, die nach den Konferenzen immer sagen so, ja, ich habe das irgendwie nicht verstanden, wo kann man das nochmal finden? Und man ist so, ja, dann... Also die haben wahrscheinlich ihre Gründe mit, ich habe zu Hause, keine Ahnung, Stress, ich kann das gerade nicht zu Hause leisten, wie auch immer, aber irgendwie kann man das alles so ein bisschen smarter angehen, würde ich sagen, und irgendwie fällt mir das immer schwer, dann da viel Verständnis für zu haben, weil ich es einfach irgendwie doof finde, den Leuten gegenüber, die dann eben die Zeit da sich nehmen, die sich vorher die Unterlagen angucken und so weiter, und wir könnten diese ganzen Konferenzen, das ist wahrscheinlich exakt wie bei dir, wenn vorher alle die Paper gelesen haben oder keine Ahnung was, dann ist es einfach schneller, produktiver, besser, aber irgendwie klappt das in meinem Arbeitskontext selten, dass es so floppt.
Ja, der Unterschied ist wahrscheinlich noch zu dem Arbeitskontext, in dem ich bin, und dem Lehrerkontext ist, du hast ja nur bedingt Möglichkeiten, so eine Kultur und Werte quasi in dieser Gruppe von Menschen irgendwie zu prägen. So, du kannst natürlich sagen, hey, ich finde das ziemlich läppisch, dass hier ein paar irgendwie korrigieren, aber am Ende des Tages, wenn die Leute sich denken, ja, du hast einfach keinerlei Macht über mich, du kannst ja keinerlei Druck auf mich ausüben, du kannst mich nicht daran hindern, das jetzt zu tun, also akzeptiere es, weil du hast keine Wahl. Und wenn ich nachher eine blöde Frage stelle, gibt das null Konsequenzen für mich. Das heißt, abgesehen davon, richtig, dass ich mir vielleicht denke, ah, ich war das ein bisschen peinlich, ein bisschen fremdschämen, ja, für mich selber, aber wen juckt's? So, ich habe das Beste aus meiner Situation gemacht und mir geht's gerade um mich und nicht um die Gruppe und Respekt ist für mich nichts, was ich in dem Moment wichtig finde, weil ich werte ja quasi mein eigenes Produktivitätslevel in diesem Meeting höher, als ich höre der anderen Person respektvoll zu. Und das heißt, was willst du auch machen? Bei uns im Kontext oder im Unternehmenskontext ist es so, dass nicht nur quasi einfach bestimmte Regeln sehr explizit kommuniziert werden. Also es wird halt ganz klar gesagt, wenn du in einem Meeting bist und nichts beiträgst oder halt eben das auch langweilig findest, sodass du dich gezwungen fühlst, andere Dinge zu tun, dann verlass dieses Meeting. Und wenn du es nicht machst, dann wird man dir die Frage stellen, warum warst du jetzt die 13, 60 Minuten in dem Meeting? Du hast nichts gesagt, du hast nichts beigetragen, du hast nicht mal zugehört. Das ist quasi ein Verstoß gegen die Unternehmenskultur, wenn du so willst. Und dann gibst der Person Feedback und dann kann die es beim nächsten Mal nochmal machen und irgendwann sagst du halt, ja, okay, du respektierst den Arbeitskontext hier nicht, den wir uns selber gesetzt haben, also passt du nicht in diesen Kontext, also musst du leider jetzt gehen. Und das sind halt so, wie soll ich sagen, Mechanismen, wo du halt sagen kannst, da kannst du halt steuern, wie das Verhalten halt ist. Und das, wie soll ich sagen, was halt in dem Kontext auch geht, ist halt zu sagen, hey, man schafft halt Regeln überhaupt oder man schafft halt Werte und kann die quasi dann auch, wie soll ich sagen, von anderen Leuten erwarten. Und das ist im Zweifel halt auch nicht so richtig möglich in Schule, weil, also ich stelle es mir halt schwieriger vor, auf jeden Fall. Und da merkst du halt, wie das Verhalten sich dann auch anpasst, wenn du eben halt auch die Möglichkeit hast zu sagen, ich kann da auch Konsequenzen daraus ziehen. Und ich kann halt sagen, unser Unternehmens- oder unser Unternehmenskultur Wert, den wir uns selbst gegeben haben, ist halt eben zuzuhören, wenn jemand spricht und wenn das jemand nicht macht und dann gibt es halt entsprechend, ne? Und da kannst du halt eben sowas schaffen, wo du halt sagst, da committen sich Leute halt und stehen dazu und denen ist das auch wichtig, weil die sagen, das ist mir auch wichtig. Ich will auch, dass man mir zuhört, also höre ich auch anderen zu. Und so entsteht halt so eine Kultur, die dann halt auch über Zeit halt auch bestehen bleibt und da wird nicht auf einmal die Hand gehoben und sagt, kann ich parallel Fußball gucken zu diesem Meeting? Dann geh halt raus. So. Ja.
Oder stell den Fernseher hinter die Kamera, dass es so aussieht, als würdest du in die Kamera gucken.
Ja, aber das ist halt, das meine ich halt, das ist sowas,
ja, natürlich,
da denke ich mir so, natürlich, wie doof sind denn manche Menschen zu denken, dass man das nicht checkt. Und manche haben dann auch so, das ist auch so faszinierend, manche denken halt, es wäre gut, wenn man das macht, parallel noch so ein bisschen arbeiten. Und dann kommt wieder der Punkt, wo ich denke, wie viele sind denn wirklich in der Lage, zwei Dinge parallel zu tun? Und seien wir ehrlich, entweder arbeitest du super langsam und versuchst irgendwie zuzuhören oder du hörst da nicht zu und arbeitest. Und dann denke ich mir so, ja, auch da wieder, du hast beides nicht so richtig gemacht. Du hast den Inhalt nicht verstanden wahrscheinlich oder halt nur einen Teil davon. Und du hast deine Arbeit auch nicht so schnell gemacht, wie du hättest machen können, wenn du einfach ungeteilte Aufmerksamkeit deine Arbeit geschenkt hättest. Und ich glaube, das musst du einfach, wenn dir das wichtig ist, dann auch einfach sagen, ansprechen können und sagen können, hey, das muss jetzt funktionieren, das ist wichtig, weil, du kannst ja auch argumentieren, das ist ja nicht so, dass das einfach so ist, dass sich jemand gedacht hat, ich will jetzt einfach Leute ein bisschen piesacken, deswegen möchte ich jetzt, dass man anderen Menschen Aufmerksamkeit schenkt, sondern das ist halt, entweder ist die Information wichtig, deswegen gibt es dieses Meeting, oder halt nicht. Und entweder ist das Meeting blöd, und dann kann man beim nächsten Mal sagen, warum machen wir solche Meetings, aber du hast immer eine Argumentationsgrundlage, warum es gerade wichtig ist, dass eben ungeteilte Aufmerksamkeit einer Person zu schenken oder nicht. Und ich finde, wer das halt dann nicht versteht, der ist halt dann irgendwie, weiß ich nicht, komisch.
Ja, genau. Was ich immer komisch finde, um das aufzugreifen, ist halt, dass wir, also in meinem Beruf jetzt die Lehrerinnen und Lehrer, ja genau das eigentlich immer im Unterricht einfordern. Und
ja,
wenn die das dann nicht bereit sind, sozusagen zu geben, das wundert mich dann immer so, weil man so denkt, ihr erlebt doch jeden Tag, wie das ist, wenn dir jemand nicht zuhört, wenn jemand seine Hausaufgaben vergisst und ihr seid die, die sich jeden Tag darüber beschweren, dass die Leute immer unzuverlässiger werden, sie sind so faul und keine Ahnung was. Und dann im gleichen Nebensatz merkst du aber, dass diese ganzen Eigenschaften natürlich auch auf Lehrerinnen und Lehrer zutreffen, weil das sind ja auch Menschen so. Und das ist ja immer so witzig, wenn man dann merkt, die haben Ansprüche an die Schülerinnen und Schüler und denen werden sie selber quasi dann nicht gerecht. Und das finde ich immer ein bisschen schade irgendwie so zu sehen, aber gleichzeitig ist es eben auch so, natürlich haben wir alle irgendwelche Schwächen und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber dann darf ich auch eben nicht diese überzogenen Ansprüche an wen anders sozusagen haben, sondern ich muss halt irgendwie realistisch bleiben, wenn ich merke, ich kann ihm selber nicht gerecht werden. Zum Beispiel, nur ganz ein Beispiel noch, das ist überhaupt kein schlimmes Beispiel, aber es war witzig zum Beispiel, gestern bei dem ersten Abiball brauchten alle so ein Bändchen, um reinzukommen. Und dann haben irgendwie, keine Ahnung, 5, 6, 7 Lehrer haben dieses Bändchen quasi vergessen, das die Schülerinnen und Schüler ihnen vorher gegeben haben. Ist überhaupt nicht schlimm, aber das ist dieses Klassische von, ja, du hast eine Aufgabe, bring dieses Bändchen mit und dann kommt man an und sagt, ah ja, ich habe das Bändchen aber nicht. Und dann mussten die Schüler halt quasi gucken, okay, wie kriegen wir das organisiert? Weil, das fand ich auch witzig, dass wenn du so als Veranstalter dachte ich, könntest du die Security einfach sagen, ja komm, bring die Lehrer gerade rein. Aber scheinbar waren die irgendwie so gebrieft, dass keiner rein darf ohne Bändchen. Deswegen mussten dann die Schüler auch überlegen, okay, dann kam noch eine Schülerin mit Bändchen und hat das irgendwie alles so geregelt. Und dann dachte man, ja, das ist genau das, was täglich ja in Schule passiert mit, ah, ich habe irgendwie meinen Arbeitsblatt vergessen. Ah, okay, ich gehe jetzt nochmal kurz kopieren. Kein Problem. Ne? Passiert, völlig normal. Aber dann darfst du eben auch nicht der Lehrer oder die Lehrerin sein, die dann eben sagt, wie, du kannst das irgendwie vergessen haben. Sondern musst du auch mal denken, ja, okay, es passiert halt mal, dass man Dinge vergisst. Und trotzdem müssen wir irgendwie lernen, dass wir wichtige Dinge nicht vergessen.
Ich finde es halt wenn du lange, lange mit anderen Menschen zusammenarbeitest und dann immer wieder die Frage stellst, wie kann ich dafür sorgen, dass andere Menschen sich so verhalten, wie ich mir das auch von denen wünsche.
Wie ich das will.
Wie ich mir das halt wünsche, weil ich glaube, dass das halt, weiß ich nicht, das beste Ergebnis führt. Dann ist immer die Antwort am Ende, du kannst doch so lange drüber nachdenken, aber es ist immer so wie du dich verhältst, werden andere eben sich auch irgendwie entweder verhalten, weil sie dich sehen und das gut finden oder weil sie dazu gezwungen werden. Aber du musst in irgendeiner Form halt ein Vorbild sein. So. Und du kannst halt schlecht irgendwie Dinge selber nicht tun. So wie, ich kann jetzt nicht immer 5 Minuten zu spät zu einem Meeting kommen und sagen, ihr müsst alle pünktlich sein. Das ist halt heuchlerisch. Absolut. Das ist halt einfach, ja, das ist einfach nicht, das ist einfach lächerlich. So. Und ich glaube halt, ich persönlich glaube tatsächlich, wenn du dann sowas ansprichst und sagst, hey Leute, ich möchte, dass ihr pünktlich zu Meetings kommt, als Beispiel. Und wenn du dann aber sagst, hey, war ich jemals unpünktlich? Also ich fordere nichts von euch, was ich nicht selber gewillt bin zu tun. Und ne, wie doof ist es? Habt ihr selber schon erlebt, wie es war, halt 5 Minuten im Meeting zu sitzen und niemand ist da. So. Und oft ist es halt so, es ist super, wie soll ich sagen, authentisch dann und super auch, wie soll ich sagen, überzeugend, wenn man selber sagen kann, hey, mach das doch auch so. Also erwarte ich das von dir auch. So. Und wenn man dann halt so, weiß ich nicht, selber Beispiele hat, wo man so ein Bändchen vergisst und beim nächsten Mal moppert man rum und sagt, ja, wie konntet ihr eure Hefte vergessen? Und ich bin so, ja, du hast auch dein Bändchen vergessen. Also da ist auch bleibt man so plötzlich so, wie soll ich sagen, das magische Band des Commitments, des sozialen Vertrags, den man so schließt, auf einmal so ein bisschen porös, ist so ein bisschen eingerissen, ist nicht mehr so einfach. Und
ja, dann musst du ihn halt anpassen, ne? Und im Zweifel Ausnahmen definieren, weil ich finde auch, ich bin ja zum Beispiel immer super pünktlich, so, weil ich es einfach überhaupt nicht mag. Und dann, es gibt bei mir dann auch so notorische zu Spätkommer. Die haben jetzt im ganzen Jahr es nicht geschafft, einmal oder ja, ehrlicherweise, keine Ahnung, von sagen wir 50 Stunden waren die 7 pünktlich oder so, ne? Und so von wegen, man lebt das vor und so, das funktioniert natürlich auch nicht irgendwie immer, ne? Und dann spricht man immer wieder an und versucht und dann kommt, ja, ich krieg's hin oder ich krieg's nicht hin oder wie auch immer. Es gibt immer Gründe. Und dann kommt auf einmal eine von den Personen, die keine von den notorischen zu spät kommen quasi ist, zu spät. Und dann kommt die oder der schon rein und ist schon so völlig so, oh, es tut mir total leid, dass ich zu spät bin und so weiter. Und dann dann merkt man immer, dass ich dir nochmal erklären muss, es ist kein Problem, wenn, keine Ahnung, deine Mama heute einen Unfall hatte und du deswegen zu spät kommst, ist das doch gar kein Thema. So, darum geht's gar nicht. Ausnahmen gibt es immer von so Commitment-Regeln auch im Zweifel. Und es ist auch wichtig, dass da keine Angst herrscht, dass man dann denkt, oh nein, ich darf nicht zu spät kommen, egal was passiert, sondern es geht ja um dieses Regelverhalten. So nach dem Motto, merken wir, der Raum, dem ist klar und wir alle committen uns, wir wollen irgendwie pünktlich sein. Wenn das Commitment da ist und davon mal Leute aus Versehen ab und zu mal abweichen, ist das ja überhaupt gar kein Thema sozusagen. Aber es ist halt ein Thema, wenn nie Hausaufgaben gemacht werden oder wenn nie irgendwie sowas passiert. Und das ist ja immer der witzige Punkt, wenn man dann sagt, ja, jetzt habt ihr irgendwie wieder eure Hausaufgaben nicht. Das kann ich euch gleich noch was erzählen. Dann kommt immer sowas wie, ja, aber gestern ging es wirklich nicht. Und ich so, ja, aber es ging ja die 10 Mal davor auch schon nicht. Also, da musste ich letztens in meinem Pedal-LK schön das Märchen hier von dem Jungen und dem Wolf erzählen. Weißt du, der immer ja, sagt, so, die Wölfe kommen. Irgendwann glaubt es halt einem keiner mehr. Wenn du halt 10 Mal deine Hausaufgaben vergessen hast, weil du keinen Bock hattest, und dann beim 11. Mal hast du wirklich einen guten Grund, ja, dann ist das leider durch dich erzeugtes Nicht-Verstehen bei den anderen in irgendeiner Form. Das ist leider so.
Das ist so ein Phänomen. Ich habe gestern beim Fußball mit so einem Elektrikermeister gequatscht, der so Nachbar von dem Kumpel, wo ich war. Und der hat so ein bisschen erzählt von so den, ich habe halt einfach so ein bisschen, einfach versucht, so einen Blick dafür zu bekommen, wie es so im Handwerk bei denen so in der Firma läuft, so, und einfach verschiedene Sachen so ein bisschen angequatscht. So und man sagt ja so, ja, es ist krass, wie er das Gefühl hat, dass das Thema eigene Reputation so und wie soll ich sagen, diese aufzubaut oder diese irgendwie zu pflegen, wie das irgendwie in seiner Wahrnehmung nicht mehr so relevant ist bei den jungen Leuten. Er sagt halt so, früher, als ich Lehrling war, damals so, hey, okay, der ist auch schon ultra alt und wahrscheinlich ganz andere Zeit groß geworden, aber da war ich so, ja, dann, wenn ich dann gefragt wurde, so, hey, kannst du samstags mal arbeiten, du kriegst dafür Montag frei, da war es so, ja, ich, also eine Hand wäscht die andere, man tut so ein bisschen der Firma einen Gefallen und dann kann man auch irgendwann mal selber quasi so ein bisschen davon profitieren und so weiter, aber man versucht so ein bisschen als Team und so ein bisschen so, sagt, hey, auf mich ist Verlass und ich will so ein bisschen als solche Person wahrgenommen werden. Und dann meinte und so ein Dude, der einfach sagt so, boah, nee, ehrlich gesagt, mir ist das egal, ob ich Montag oder Samstag frei hab, so, Samstag sind Kumpels da, ich will lieber mit denen abhängen, also, kein Bock, Samstag zu kommen, ich komm Montag, was ja völlig legitim ist, aber
ja, gutes Recht ist, ja.
Klar, es ist halt, es wäre ja auch eine Art Frage, so, wärst du bereit, und so, aber sagte für ihn ist so in seiner Wahrnehmung halt das Thema so, hey, so langfristig in Beziehungen denken und langfristig so, weißt du, überlegen, hey, wie will ich quasi wahrgenommen werden und was für eine Person möchte ich sein gegenüber anderen Menschen. Er sagt halt, das ist für ihn irgendwie, ändert sich das. Und er meinte auch auf Kundensicht, also er hat jetzt gar nicht so ein Altersthema, sondern er meinte auch auf viele Kunden, die sind dann so dreist, die sind dann so, bezüglich so, hat ein Beispiel erzählt, er sagte, da hat man so vereinbart, das Material zu verwenden und dann hat man sich da besprochen, hat eine E-Mail geschickt, gesagt, ja, ne, so wie wir besprochen, werden wir jetzt das ordern und machen. Und dann sagt er, gibt es so Kunden, die sagen einfach so, ja, habe ich Ihnen jemals eine Bestätigung zu der E-Mail geschickt? Ich zahle das nicht. Und also so sehr kurzfristig, so sehr auf so transaktionell gedacht, so dachte ich, Motto, ich ziehe jetzt meinen maximalen Vorteil aus einer Situation, super auf mich bedacht und danach ist mir so ein bisschen egal, was danach passiert. Und das war wahrscheinlich schon immer so, aber ich würde das.
Genau, ich weiß immer nicht, ob das wirklich mehr geworden ist.
Nee, so, ne? aber worauf ich hinaus
will. Ist mehr im Fokus auf jeden Fall, ja.
Ja, was ich halt immer wieder für mich jetzt merke, ist, wie unerwartet cool es sich immer lohnt, quasi zu gucken, dass man Menschen, egal wie, wo, was, einfach gut behandelt und gut in Erinnerung bleibt bei denen. Um Beispiel zu geben, ich habe jetzt 2020 mal jemanden getroffen in Tartu in Estland auf so einer Veranstaltung. Und ich habe mit dem einfach voll cool gequatscht. Wir haben einfach so 2-3 Stunden lang uns unterhalten. Das war einfach so voll das coole Ding. Und letztens habe ich halt so ein bisschen rumgefragt, so, hey, wer kennt denn irgendwie coole Designer in Estland und so weiter? Und dann wurde mir sein Name immer wieder gesagt. Und dachte ich mir so, stimmt, wieso bin ich nicht selber drauf gekommen? Und dann habe ich ihn angeschrieben und gesagt, ey, weißt du doch damals, war voll irgendwie voll cool, wollen wir doch einfach mal quatschen, ich war da ganz ehrlich, habe gesagt, wir suchen gerade Leute, ich hätte einfach mal Bock zu checken, ob das irgendwie möglich wäre, so mit uns beiden. Ja. Und er war so direkt so, hey, ja, ich erinnere mich, war voll cool, lass mal quatschen. Und ich hätte nie damals, 2020, gedacht, dass jetzt, 2024, das irgendwie connected wird. Und
das war nicht berechnend.
Nee, gar nicht
manipulativ berechnen, sondern einfach, ja.
Ja, und das ist halt sowas, wo ich mir denke, ja, hinter diesem Spruch, man sieht sich immer zweimal im Leben, ist halt was Wahres dran. Und, wie soll ich sagen, es öffnen sich so coole Möglichkeiten manchmal, mit denen man nie rechnet, wenn man eben nicht nur denkt, hey, wie kann ich das Maximum jetzt aus unserer Interaktion rausholen? Wie kann ich quasi Abiball und maximale Fußballlust quasi jetzt kombinieren, sondern manchmal ist es einfach cool, wenn man die Person ist im Publikum, die halt einem auch Kontakt gibt und sagt, hey, ich höre dich, ich sehe dich, du machst das gut, mach weiter. Und diese Person wird sich an dich erinnern und wer weiß, wozu das eines Tages im Leben führt. Und das ist so, wie soll ich sagen, die, so ein bisschen wie so ein Lotterieticket, was man so immer wieder ausfüllt. Und irgendwann mal macht man den großen Jackpot und man hätte nie gedacht, dass das Ticket einen in 10 Jahre später irgendwie reich macht. Nicht monetär unbedingt, aber halt eben, weiß ich nicht, irgendwas Cooles passiert, wo man nie gerechnet hat. Und das ist so ein bisschen schade, wenn man, glaube ich, einfach nie das als Perspektive einnimmt, sondern immer nur denkt, ja, ich muss jetzt in diesem Moment gewinnen, weil was weiß ich denn, was morgen ist. So.
Ja, und das Schöne ist ja, wenn das, also ich finde, man könnte ja von so einer Art Haltung sprechen, das ist immer so ein bisschen so ein aufgeladener Begriff, aber so in Pädagogik würde man dann sagen, das ist so eine Art Haltung, die man dann entwickelt und sagt, ne, ich will irgendwie so eine offene Perspektive oder Haltung einnehmen, dass sowas eben möglich ist. Und das Gute ist ja, wenn du dich da nicht rein verbiegst und jetzt sagst, ah, okay, Willi hat gesagt, so für Arbeitgeber ist es gut, wenn man sich so verhält, deswegen verhalte ich mich jetzt so, dann wirst du ja die ganze Zeit das Gefühl haben, du bist irgendwie getrieben, du machst das für andere und du machst das ja dann ungern sozusagen. Ich glaube, das Ziel ist es, darin zu erkennen, dass da ja ganz viel Positives drinstecken kann, dass das ja auch, also wenn du jetzt, sag ich mal, wenn du einen Job hast, der dir Spaß macht und wenn du Kollegen hast, die dir Spaß, denen es nett ist und wenn du Freunde hast, diese Kollegen von dem, der jetzt erzählt hat, wenn die cool sind, dann haben die ja auch Verständnis dafür, dass du mal an dem Samstag nicht kannst und es auf den Montag schieben kannst sozusagen, weil dann ist es für dich ja ein easy trade, weil dann sagst du, naja, ich kann irgendwie Samstag zu einem Job, den ich eigentlich ganz cool finde, mit Leuten, die ich eigentlich ganz gerne mag und meine Freunde verstehen das ja und das verschieben wir einfach im Zweifel auf den Montag. Mal gucken, ob die da können, keine Ahnung. Auch da, es gibt immer Ausnahmen, vielleicht ist der eine Freund das erste Mal seit 10 Jahren wieder hier, ne? Keine Ahnung, ist egal, darum geht es jetzt gerade nicht, sondern es geht einfach nur darum, dass ja kein Problem, dann ist es einfach kein Problem mehr, dann denkst du halt nicht, ah, das ist irgendwie blöd, aber ich muss das jetzt machen und dadurch bist du ja automatisch in der Regel einfach auch ein bisschen glücklicher, weil es sind ja einfach positive Situationen, mit denen du dich quasi umgibst und du hast nicht immer diesen Kampf, ich gegen die Arbeitszeit, ich gegen die Arbeitgeber, ich mit meinen Freunden, was denken sie nur von mir und keine Ahnung, sondern du bist einfach in einer viel positiveren Grundhaltung vielleicht dem Ganzen gegenüber und würde ich dir zustimmen, dann glaube ich, passieren auch eher positivere Dinge, weil das ist ja so ein bisschen das, wenn man das so ein bisschen reflektiert, warum es mir mit der Vorgesstelle gerade eigentlich ganz in Ordnung geht. Also auch wenn die Vorgesstelle einfach absolute Katastrophe weiterhin ist mit dieser Doppelbelastung, sind die beiden Systeme zu mir total gut und total nett. Und dadurch, dass ich das erkenne und nicht mir denke, wie kann ich jetzt das System dribbeln und wie kann ich jetzt gucken, dass ich möglichst gar nicht da und möglichst das und so, sondern es macht sich einfach total bezahlt, dass ich zum Glück, weil das ist ja auch nicht ausgesucht, an beiden Schulen einfach ziemlich gerne bin und da total nette Leute habe, mit denen ich mich gerne umgebe. Und deswegen ist es für mich überhaupt nicht schlimm, wenn ich weiß, ich habe den Tag nur am HBG, ich habe den Tag nur an der Gesamtschule oder so. Und dadurch kriegt man das ja auch wieder gespiegelt. Dadurch spiegeln an die Kollegen dann, hey, schön, dass du da bist, weil es ist immer schön, dich zu sehen. Und dann ist man, cool, ich freue mich auch, dich zu sehen. Und so ist einfach alles viel, viel schöner. Ne? Ich habe jetzt eben Glück, dass ich einen coolen Job habe, den ich gerne mache. Ich glaube, es ist natürlich immer schwer für jemanden, der einfach einen Job hat, den er richtig kacke, in dem er gerade sein muss und den er scheiße findet, wo der Chef irgendwie kacke ist, dann lässt sich das so schnell sagen. Aber das Ziel sollte ja sein, im besten Fall, dass man in so einen Beruf kommt, der einem in irgendeiner Form Freude macht, vielleicht.
Aber die Freude kommt halt auch daher, dass man, wie du es gerade gesagt hast, dass man in seinem Beruf, in seinem Kontext halt auch positiv von seinem Umfeld irgendwie wahrgenommen wird und halt auch gemocht wird. Das ist halt ein super wichtiger Faktor. Und das kriegst du halt besser hin, wenn du Dinge tust, die halt nicht nur zum Standard gehören, sondern wenn du so immer so ein bisschen die Erwartung der Menschen übertriffst, weil du einfach mal jemandem die Tür aufhältst, so was halt, wo ich sage, das ist halt, das sollte eigentlich Standard sein, ist aber nicht, aber deswegen sind Leute positiv überrascht und sagen, ey, voll nett von dir, danke, das ist mir gerade voll geholfen, weil ich habe hier 1000 Hefte und ich hätte die Tür selber nicht aufmachen können. Oder wenn du einfach sagst, hey, komm, ich helfe dir mal kurz, mach mal eine halbe Stunde extra und gib dir quasi, schenk dir so ein bisschen meiner Zeit, um die aber aus einer blöden Situation rauszuhelfen. Wenn man das konsequent immer im Leben macht, das ist einfach dann, sozusagen, das ist viel leichter, einfach gemocht zu werden von anderen Menschen. Und wenn man sich fragt, warum finden mich Menschen doof, ist, weil du wahrscheinlich immer sehr auf dich guckst und nicht guckst, wie kann ich anderen Leuten helfen. Und das ist immer so witzig, weil ich habe das so oft, dass, weiß nicht, kommt so ein Programmierer auf mich zu und sagt, hey, wie kann ich etwas machen, was Kunden cool finden? Ich so, du musst wissen, was die erwarten und mach halt ein bisschen mehr als das, was erwartet wird. So, das ist so, wie wenn du zum Arzt gehst und der Arzt sagt, hey, wir machen jetzt mal einen extra Check, ich weiß nicht, aber dann wissen wir es 100%, dann fühlst du dich besser, wir wissen Bescheid. Oder, ne? Und dann sagst du, hey, cool, habe ich irgendwie nicht erwartet, aber mega geil. Und dann bist du den ganzen Tag happy und sagst, hey, ich habe ein bisschen mehr bekommen, als ich eigentlich gedacht habe. Oder wenn du, weiß
ich bin privat versichert. Nein.
Oder wenn du im Restaurant bist und sagst, hey, hier so gratis Nachtisch. So. Denkst du, hey, geil, hab ich gar nicht erwartet. Voll geil, ich liebe dieses Restaurant. Ich weiß nicht, es ist immer so, es muss ja nicht viel sein. Es ist immer so ein bisschen mehr, als was Leute von dir erwarten. Und wenn du Menschen hast, die einfach übertrieben viel erwarten, weil die einfach komplett Soziopathen sind, davon reden wir nicht. Du musst, also die muss man ja nicht happy machen, aber so dieser, der normale Umgang, der standardmäßig erwartet wird und dann ein bisschen extra. So ein bisschen, ich höre dir zu, obwohl ich eigentlich gar nicht erwarte, dass mir jemand zuhört, alle auf ihre Handys gucken, da nochmal drauf zurückzukommen. Mhm. Wenn du die Person bist, die ja zuhört, die Person, die vorne steht, merkt so, hey, cool, von allen Leuten, die jetzt auf ihr Handy gucken, die Person hört mir zu, so, oh, die Person hat meine Erwartung übertroffen, ich mag die Person, weil die hat mir zugehört und ich finde das cool, weil ich habe gehofft, dass mir jemand zuhört. Ich habe mir viel Zeit, Mühe gegeben, diese Rede zu schreiben. Ich bin nervös und ich sehe aber, da ist eine Connection. Nice.
Mhm. So. Und das alles hat man schon mal irgendwann bei Scrubs zum Beispiel auch gelernt, ne? Also es ist ja auch dieses mit so, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, so, dass du sagst, JD immer in seiner Ausbildung so, ne, immer diesen bisschen extra Schritt kriegen, wo ihn Dr. Cox so für fertig macht, weil er so sagt, hey, nein, niemand dankt dir das und so, da hast du diesen Konflikt. Und das ist ja eben das Spannende, was ich dann zum Teil eben beobachte, dass das auf gar keinen Fall immer so ist, aber ich habe nur jetzt über meinen Job gesprochen, ich könnte mir vorstellen, dass es aber Parallelen auch wieder bei dir gibt, dass ich habe das Gefühl, dass die Schülerinnen und Schüler unabsichtlich diese Einstellung bei manchen Lehrerinnen und Lehrern aber kaputt machen sozusagen. Weil ich glaube, dass viele Lehrerinnen und Lehrer erstmal diesen Beruf ergreifen, weil sie es gerne machen wollen. So, zack. Dann machen die das 3, 4, 5, 6, 7 Jahre, geben ganz viel und merken dann irgendwann so ein bisschen, naja, ehrlicherweise, so viel zurück kriege ich im Zweifel gar nicht. Und gar nicht, weil sie das erwarten und weil sie denken, okay, ich muss da jetzt ganz viel zurückkriegen, sondern dann ist es irgendwann, wenn du das 10. Mal sagst und vorlebst, hey, ich muss pünktlich sein, ich habe meine Aufgaben immer parat und die Schülerinnen und Schüler, das sind ja immer neue. Das heißt, das sind ja nicht die Leute, mit denen du 10 Jahre zusammenarbeitest. Das heißt, die lernen das nicht 10 Jahre, sondern du hast immer wieder neue Schülerinnen und Schüler, die immer wieder die Hausaufgaben nicht machen zum Beispiel. Das heißt, du führst immer wieder den gleichen Kampf, musst immer wieder die gleiche Energie reinstecken. Und ich glaube, dass das irgendwann ein bisschen ermüdend sein kann, wenn du nicht, wie soll ich sagen, andere Mittel und Wege findest, dir da eine gewisse Form der Bestätigung deiner Haltung zu holen. Weil sonst kriegst du ja eigentlich nur zurückgemeldet, es ist voll anstrengend bei ihnen, warum müssen wir immer pünktlich sein? Weil anderen müssen wir das nicht. Und wenn du diese Diskussion 100-mal führen musst, weil die Schülerinnen und Schüler erst am Ende vielleicht der Zeit mit dir verstehen, warum das eigentlich ganz cool ist, dann, glaube ich, bricht das manchmal einfach Leute, weil sie nicht die Ausdauer haben, das ewig lang durchzuhalten. Kann ich mir nur vorstellen, dass ich das beobachte ich zumindest so ein bisschen im Schulalltag, weil ich oft denke, bei manchen Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, du warst nicht immer so zynisch oder keine Ahnung was. Ich glaube, du warst es auch mal richtig gerne. Aber da sind Dinge passiert, die dafür gesorgt haben, dass du einfach so ein bisschen in dieser Haltung gebrochen bist. So. Das heißt ja auch nicht, dass jeder alle jetzt irgendwie immer in Watte packen soll. Darum geht es überhaupt gar nicht. Sondern es geht einfach darum, dass du eine gewisse Haltung, eine gewisse Freude an dem Beruf irgendwie verlierst. Haben wir schon mal drüber gesprochen, wenn irgendwie dann im Zweifel die 10. Reform kommt und du wieder neue Lehrpläne schreiben musst und du weißt, es ändert sich am Lehrplan eigentlich eh nichts. Das heißt, es ist quasi so wie so eine Art unnötige Aufgabe. Wenn dein Arbeitgeber dir irgendwie häufig genug Aufgaben gibt, wo du das Gefühl hast, wozu habe ich das eigentlich gemacht? Dann machst du das 3, 4 Mal vielleicht noch gerne und nach dem 5. Mal denkst du dir, irgendwie bringt es doch nichts. Dann gucke ich doch nebenbei lieber Fußball.
Ja, ich glaube, dass die einzige Lösung aus der Situation ist es halt, seine Erwartungen, die man selber hat, an eben seine eigenen Möglichkeiten in diesem Kontext, dass man die halt an die Realität anpasst, weil ich glaube, was du beschreibst, ist, war halt so eine Erwartung relativ am Anfang, hey, ich kann voll viel positiv beeinflussen und ich werde das wird sich direkt manifestieren in Verhalten von Menschen und bla bla bla. Und dann kommt die Realität. Also, oh shit. Doch absolut, nicht. Ja. Und ich glaube, da muss man einfach seine eigene Erwartung an sich selbst, an seine Möglichkeiten in diesem Konstrukt irgendwas zu machen, halt anpassen. Und dann kann man halt vielleicht verhindern, dass man irgendwann so verbittert und zynisch ist und einfach alles hasst, was halt überhaupt nicht einfach ist, was ich nicht sage. Aber ich glaube, das ist so dass die Stellschraube, der man dann irgendwie drehen kann in dem Bereich. Weil ja, du kannst es ja nicht schönreden, du kannst es ja auch nicht rechtfertigen oder in wie soll ich sagen, gute Argumente packen und sagen, ja, diese neue Reform ist der Hit. So, wenn sie es nicht ist, ist es nicht. Aber du merkst so, hey, ich kann doch so viel Vorbild sein, ich kann doch so viel geben und es passiert aber nichts, dann wird's, ja, dann ist das bitter, aber dann kann, müsste vielleicht die Antwort sein, hey, in diesem Kontext, diesen Menschen funktioniert es nicht. So, es ist auch im Arbeitskontext, wenn du hast manche Kunden, die checken es einfach nicht. Also, die haben halt einfach, weiß ich nicht, die haben einfach in deren, wie soll ich sagen, Wahrnehmung, bist du einfach nicht das, was du bist, sondern du bist einfach was anderes. Und egal, du wirst deren Perspektive nicht anpassen können. Es ist einfach unmöglich. So wie wenn zum Beispiel jetzt ein Schüler oder Schülerin in die Schule kommt und sich einfach denkt, so in deren Wahrnehmungsradius ist Schule einfach komplett kaum da und irrelevant und existiert nicht und hat keinen Stellenwert. Da kannst du noch so darauf einreden, wie wichtig und was auch immer, Pünktlichkeit und so. Aber wenn die Realität dieser Person aber so auf andere Bereiche fokussiert ist, die so dominant sind in ihrem Kopf, dass sie einfach null Kapazität aufbringen möchte für das Thema Schule und Umgang und was auch immer, dann wirst du das im Zweifel nicht ändern können. So egal, wie vernünftig und rational und gut deine Argumente sind. So, und das, ich finde halt, man muss für dich einfach dann einfach abgrenzen zwischen, was kann ich beeinflussen und was ist außerhalb meines Einflussradius und welchen Kampf kämpfe ich überhaupt? Du musst halt super, super, sie sagen, gut darin werden, halt seine Kämpfe auszuwählen. Sagen, da lohnt es sich und da halt nicht. Und das ist auch okay. Ansonsten verzweifelst du einfach daran, weil du in Kriege ziehst und nicht gewinnen kannst und dann einfach immer verlierst. Ja, kacke.
Ja, und es darf, ich glaube, man muss irgendwie dann dahin kommen, dass manche Sachen sich einfach für einen dann nicht so zwingend nach Arbeit anfühlen. Also ich muss sagen, zum Beispiel korrigieren fühlt sich für mich nach Arbeit an. So, korrigieren fühlt sich nicht an wie, hey, das würde ich auch gerne sonst in meiner Freizeit machen. So, also das ist irgendwie nichts, was jetzt besonders toll ist. Und da muss ich mich auch dran setzen und sozusagen zu zwingen. Aber dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie 10 Minuten vorher im Raum bin, bevor die Schülerinnen und Schüler kommen, das ist für mich keine Arbeit. Da denke ich nicht, oh, seht doch mal, dass ich für euch 10 Minuten früher da bin, dass ich euch irgendwie begrüßen kann, dass ich einen Raum vorbereiten kann, dass hier alles ready ist sozusagen. Das heißt, dadurch ist das so zum Glück, keine Ahnung, oder trainiert oder keine Ahnung, was es so in mir ist, erwarte ich dafür überhaupt gar keinen Dank. Ich glaube, den Dank erwartet man ja dann oft für Dinge, wo man sagt, boah, das war für mich jetzt aber ganz schön viel Arbeit und seht doch mal meinen Aufwand und jetzt wisst das doch mal wertzuschätzen sozusagen. Aber Und dann wirst du sozusagen enttäuscht. Aber dass die sich dann eher über mich lustig machen, so nach dem Motto, der Herr Pelz hat keine Hobbys, was macht der irgendwie 10 Minuten vorher im Raum? Das ist überhaupt nicht schlimm. Das trifft mich überhaupt nicht, weil ich mir denke, ja, ich mach das aber gerne, egal ob, was ihr dazu sagt sozusagen. Und da hat, glaube ich, jeder Mensch so verschiedene Bereiche, wo er sagen kann, das ist für mich jetzt sowas, das würde ich auch so einfach immer gerne machen, egal was passiert. Und es gibt wahrscheinlich Dinge, wo man sagt, boah, das mache ich eher ungern und das, dieses gerade, ich mache es eher ungern, aber ich mache es und so. Ich glaube, da tun die Nadeln weh, wenn sie gesetzt werden, wenn die Schülerinnen und Schüler dann da pieksen oder so weiter und so fort.
Aber ich finde, das ist, ich finde, also erstmal, wenn man so drüber nachdenkt, was heißt Arbeit überhaupt, das ist sowieso, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, weil oft wird Arbeit ja damit assoziiert mit Dingen, auf die man eigentlich keine Lust hat oder auf die man tun muss, weil man abhängig ist von dem Vertrag, nämlich dem Arbeitsvertrag und dem Ergebnis, nämlich der Gehaltszahlung. So. Und das ist halt sowieso immer, finde ich, zu abstrakter Begriff, wenn man halt darüber reflektiert, so was sind Dinge, die ich tue und warum tue ich sie und ist das jetzt Arbeit oder nicht? Oft hilft das gar nicht so sehr, sondern es ist eigentlich nur so eine Abstraktion von wegen, ich nenne etwas Arbeit, weil ich eigentlich keinen Bock darauf habe und das ist so mein Synonym dafür.
Und im Kalender ist das halt das die grüne Kalenderfeld und Freizeit ist das blaue Kalenderfeld.
So, aber eigentlich sagst du ja damit nur, oh, ich muss Dinge tun, die ich nicht möchte und das ist der Kategorie und dann gibt es Dinge, die ich tun möchte, das ist die Kategorie. Und in der Realität ist das ja nicht dadurch getrennt zwischen, das ist meine Arbeit, also alles, was mein Beruf ist und das ist meine Freizeit, weil oft ist so Dinge, auf die ich keinen Bock habe, auch in meiner Freizeit und Dinge, auf die ich Bock habe, auch in meiner Arbeitszeit. Und
absolut.
Und wie zum Beispiel putzen. Niemand hat Bock zu putzen, niemand findet es geil, aber es ist Teil deiner Freizeit, ob du willst oder nicht. Und dann sagt man ja auch manchmal, ich muss noch Hausarbeit machen. Also es ist eigentlich immer nur, ich finde, Arbeit ist oft so ein Synonym für eigentlich Dinge, auf die ich keine Lust habe, aber die ich irgendwie tun muss.
Nur ganz kurz, ich in letzter Zeit, in den letzten 4, 5 Jahren, wenn ich mit meinen Eltern spreche oder so, oder mit Freunden, wenn die dann so fragen, ne, wie sieht's denn gerade aus, dann gebrauche ich auch immer mehr den Begriff so Freizeitstress. So, was ja eigentlich nach der Definition ja eigentlich ein Widerspruch sozusagen wäre, weil wenn wir jetzt sagen, okay, Freizeit ist das, was ich gerne mache sozusagen, dann warum sollte das irgendwie stressig sein in irgendeiner Form? Aber da merkt man auch manchmal, naja, es kann manchmal, oder wenn ich mit Kollegen spreche, die Kids haben, sie manchmal so, ey Max, auf der Arbeit habe ich das beste Leben, super entspannt, niemand will was von mir, ich kann meinen Job machen, das mache ich gerne und zu Hause, da brennt die Bude, so ungefähr. Ne? Ja. Also da merkt man schon, dass diese bipolare Definition ja gar nicht funktioniert. So
richtig. Naja, ich würde es auch nie, wie soll ich sagen, es führt zu komischen Formulierungen. Es führt aber auch, ich glaube, man schafft sich selber dann so eine komische Wahrnehmung vom Leben, die ich glaube nicht so geil ist eigentlich, weil man dann irgendwie anfängt zu vereinfachen und dann finde ich, oft hast du halt diese Vereinfachung drin von, oh, ich finde Arbeit ist mein bestes Leben, aber ist sie das wirklich? Oder sagst du einfach nur, ich genieße die Zeit ohne den Stress und die Erwartungshaltung meiner Kinder, meiner Frau, meines Mannes in der Zeit der Schule, ist eigentlich was du damit sagst. Und ich glaube, das ist auch manchmal wichtig für sich selber in der Reflexion, das so zu benennen, was es ist und nicht zu sagen, Arbeit ist voll chillig, sondern nee, eigentlich ist die Abwesenheit von diesen Aufgaben voll chillig für dich. Aber was ich noch spannender fand, als du gerade gesagt hast, so manchmal macht man ja Dinge und erwartet so ein bisschen was auch zurück oder ist enttäuscht. Weil ich glaube, was halt die auf Dauer coolere Variante ist für einen selbst, um halt nicht überhaupt nicht in dieses Erwartungsgame reinzukommen, ist halt einfach zu sagen, ich definiere für mich, was für eine Person möchte ich sein, unabhängig davon, dass ich irgendwas von irgendwem erwarte. Sondern wenn ich für mich sage, ich bin ein Mensch, dass ich sage, ich bin einfach pünktlich, das ist was mich ausmacht, ich möchte diese Person sein, die pünktlich ist, dann erwarte ich nicht, dass andere sagen, klasse, du bist pünktlich, sondern ich sage, ja, exakt, ey, hab ich meine eigene Erwartung an mich selbst erfüllt oder nicht? Oder ich möchte, weiß ich nicht, extra nett zu allen sein. Ja, dann ist das die Erwartungshaltung, die ich an mich habe. Und ich brauche dafür kein externes, hey, klasse. Weil das wird oft halt gar nicht kommen. Und oft ist es halt so, dass man, also ich glaube, die Perspektive zu sagen, ich mach's für jemand anderen, führt halt dazu, dass man es gar nicht mehr macht oder dann am Ende verbittert ist, weil man gar nicht dieses externe Lob bekommt, was man sich ja irgendwie dann erhofft, wenn man sich denkt, hey, ich habe doch für mich selber gesagt, ich bin pünktlich, damit andere das cool finden. Nee, du musst sagen, ich habe es für mich gesagt, damit ich es cool finde und dein eigenes, wie soll ich sagen, ich habe es erfüllt, ich habe es gemacht, sollte dir dann auch ausreichen. Weil sobald dieses externe Ding losgeht, hast du, wie soll ich sagen, wirst du Momente haben, wo du das Feedback nicht so bekommst, wie du es wünschst, und dann wirst du deine Entscheidung hinterfragen, sagst, ist Pünktlichkeit wirklich wichtig? Und ich finde, bei manchen Sachen sollte man einfach für sich selber sagen können, das bin ich, das möchte ich sein, unabhängig davon, wie es in der Außenwelt wahrgenommen wird und reflektiert wird. Weil dann hast du, wie soll ich sagen, eine Entscheidung getroffen, die sehr stabil ist. Ansonsten wird es halt auf Wochenbasis, auf Tagesbasis hinterfragt. Denkst du,
Pudding.
Ja, Pudding. Und dann guckst du doch WM.
Nee, das ist ganz schön, weil das ist ja auch ganz, ganz häufig einfach ein Thema in Beratung. Also die meisten Beratungskontexte, in die man so gerät oder in die ich so gerate, in letzter Zeit sind es zum Glück nicht so die Ultra-Hardcore-Fälle gerade, sondern es ist ganz häufig dieses, ich habe Stress mit meinen Eltern in irgendeiner Form und so, ich mache das Abitur eigentlich für meine Eltern, kommt dann nach so 2-3 Stunden Gespräch manchmal raus. Und da ist ja genau das, und da merkst du ja, warum bin ich im Zweifel schlecht in der Schule? Weil ich für mein Selbstbild gar nicht da drin habe, ich will eine gute Schülerin sein, ich will fleißig sein, sondern meine Eltern wollen, dass ich fleißig bin, meine Eltern wollen, dass ich Abitur mache. Und dann ist natürlich die eigene Leistung auch schlechter. Und dann fragst du dich, warum bin ich so doof? Nee, du bist nicht doof. Du bist einfach nur, du machst gerade Dinge nur für andere und es ist ja so viel schwerer, etwas für wen anders zu tun, als für dich selbst sozusagen. Und das ist natürlich dann die hohe Kunst, die natürlich mir nicht immer gelingt, die uns in der Beratung nicht immer gelingen in irgendeiner Form. Da muss ja natürlich das Ziel dann sein, also was gelingt ist schon herauszufinden, was will die Person eigentlich selber. Aber wenn dann die Person selber sagt, naja, ich will eigentlich auch das Abitur machen, gut, du kannst dich zaubern und kannst dann sagen, ja gut, dann passiert das jetzt, weil du jetzt willst und weil jetzt die Haltung zum Abitur entwickelt hast, wirst du das Abitur machen. So einfach ist es ja dann manchmal leider nicht, aber trotzdem ist das Learning ja im besten Fall genau das, was du sagst. Wer will denn ich sein und was will ich? Und dann, wenn ich das geschafft habe mit in der Beratung oder wenn wir das geschafft haben in der Beratung, bin ich so glücklich, weil ich dann sicher bin, wenn das verankert ist sozusagen, dass diese Person ihren Weg gehen wird. Weil wenn die einmal erkannt hat, was sie eigentlich will, dann wird sie in den Dingen, die sie machen wird, irgendwie glücklich werden. So. Dann wird sie nicht Gefahr laufen, in diese fiesen Abhängigkeitsgedanken zu kommen und sagen, ah, die anderen wollen jetzt das und ah, meine Freundin erwarten das und so, sondern dann, ich glaube, es ist eine der wichtigsten Sachen zu wissen, was ich eigentlich selber will und gerade auch für Schülerinnen und Schüler, die irgendwie in diesem Leistungskontext die ganze Zeit bewertet werden. Das ist bei uns ja ein bisschen entspannter. Klar gibt es Feedback und klar kriegt man irgendwie, ja, keine Ahnung, gibt es Gespräche, aber ich bin auch so froh, nicht mehr in diesem, ich muss jetzt, keine Ahnung, Physik lernen, weil wir schreiben einen Physiktest, das ist aber gar nicht mein, das will ich gar nicht und so weiter, sondern diesen Luxus haben wir jetzt, uns das aussuchen zu können, wo wir drin sein wollen und was wir sein wollen. Das ist bei Schülern und Schülern manchmal noch ein bisschen schwieriger, weil halt eben Elternabhängigkeiten und so diese Notenabhängigkeit quasi da ist. Und trotzdem musst du in diesem System ja irgendwie einen Weg finden, darin positiv gemeint Pudding zu sein, fluide, dich dazwischen zu bewegen und nicht zu abhängig zu sein.
Ich finde, wenn du, wenn du keine Wahl hast und es gibt Menschen, die für dich entscheiden, so, wenn deine Eltern sagen, hey, du musst jetzt zum Sport gehen, du gehst jetzt turnen, bist jetzt 5, geh turnen, Kind, so, oder du bist
okay, Backflip.
So, und du sagst so, boah, kein Bock. Dann ist die Frage, okay, wer hat jetzt recht und was muss eigentlich passieren damit? Also wer sitzt am Steuer und wer trifft die Entscheidung und wer muss dafür sorgen, dass die Entscheidung entweder sauber reflektiert werden und halt angepasst werden oder halt eben funktionieren, in Anführungszeichen. Und in meinem Kopf ist das dann relativ einfach. Du hast dann Eltern und Lehrer, die sagen, hey, wir haben irgendwie beide nicht aktiv entschieden, aber wir sind beide irgendwie cool damit, dass es diesen Schulkontext gibt und wir akzeptieren den. So, deswegen geht Kind jetzt zur Schule. Und das Kind kann ja nichts machen. Also die sagen, nee, kein Bock, sondern du wirst da hingebracht und dann sitzt du halt dort. Und da finde ich, ist es halt die Aufgabe von Eltern und Lehrern zu sagen, hey, ich muss mir überlegen, wie kann ich mein Kind davon überzeugen, weil am Ende des Tages ist es eine Vertriebsaufgabe, die Verkaufsaufgabe, dass das Thema Schule anerkannt wird als etwas Nützliches und als etwas Notwendiges und als etwas auch Tolles. So. Und das heißt, ich muss irgendwie das Ganze schmackhaft machen und irgendwie cool machen, damit eben Kinder sagen, hey, ja, irgendwie mag ich das, gehe da gerne hin und ich verstehe auch, warum das sinnvoll ist und ich ziehe das halt durch. Und ich glaube, dass insbesondere Eltern da halt einfach nicht so den besten Vertriebsjob machen, weil sie sagen, du musst das einfach machen. Das ist halt, also ich habe noch nie ein Produkt gekauft, weil irgendein Verkäufer gesagt hat, hey, du musst das jetzt kaufen. Weißt du, ich meine, es ist so, ja, okay, ja, aber du kannst mich nicht zwingen, also werde ich es nicht kaufen.
Also nein, ja.
So, und in dem Kontext ist es halt so, es wird dir halt leicht gemacht, weil du musst halt nicht verkaufen, um zum Ergebnis zu kommen. Aber wenn du dann das Problem hast, dass eben das Kind halt merkt, so, hey, irgendwie finde ich es nicht geil hier und ich sehe den Sinn, Zweck hier nicht, dann musst du halt überlegen, was kann ich tun? Und am Ende des Tages kannst du eigentlich nur gucken, dass du das Thema halt gut verkaufst. Und was anderes bleibt
dir dabei unterstützt übrig. Sozusagen, ne? Also Verkaufen ist ja quasi unterstützen mit dabei, so nach dem Motto, ne?
Genau.
Was brauchst du, damit es irgendwie schön wird, sozusagen, ja?
Ja, so wie wenn du ins Auto ausgehst und jemand sagt, hey, was muss das Auto können, damit es für dich cool wird? Oder was möchtest du eigentlich erreichen? Ah, weiß es gar nicht. Okay, dann lass uns mal gemeinsam herausfinden, warum das für dich sinnvoll sein könnte, dieses System Schule irgendwie cool zu finden. Und da ist es halt auch Teil der, ein guter Verkäufer, es sagt ja nicht, hey, guck mal, das sind die 3 Features oder das, ne, das Auto ist schnell und das Auto ist blau, also kauf es, sondern ein guter Verkäufer zeigt dir ja, was du für Probleme oder halt für Vorteile hättest und sagt dann, guck mal, das, was du dann machst, also Schule oder Autokauf, wird dich dazu bringen, dass du halt diese Probleme löst oder dass du diese Vorteile genießen kannst. Und ich glaube, das ist halt am Ende des Tages ein reines Vertriebsthema, wenn man das Ganze nüchtern betrachtet. Es klingt nicht sexy, aber ich glaube, das ist, was es ist am Ende.
Ja, ja, es beschreibt ja so ein bisschen so pädagogische Grundsätze im Sinne von so eine Definition irgendwie von Erziehung ist zum Beispiel so, irgendwie unterstütze das Kind oder fördere den Edukanten, in die selbstgesteckten oder das sich selbst zu entfalten sozusagen. Da steckt immer ganz viel dieses, das Kind ist im Fokus und nicht erzieh das Kind dahin, was du gut findest, weil das funktioniert einfach nicht. Es ist einfach, du kannst es eine Zeit lang biegen und brechen und so. Und dann stellen wir aber als Lehrerin, Lehrer in der Schule halt immer relativ schnell fest, welche Kinder gebogen und gebrochen werden zu Hause, so gemeint das eben auch klingt. Und dann ist es immer ganz schön zu sehen, wenn die dann von zu Hause mal raus sind, zum Beispiel dann nach dem Abitur, wie die dann auf einmal aufblühen können, weil sie halt die ganze Zeit eigentlich eben nicht in ihren Interessen gefördert wurden, sondern eigentlich in Interessen anderer. Und das ist halt für Leute, die 15 oder sonst irgendwas sind, einfach super schwer, das zu erkennen und zu erkennen, dass nicht sie das Problem sind, sondern eben die, die auf sie einwirken, die schlechten Verkäufer quasi.
Und ich glaube, das ist halt auch immer so ein bisschen der Zwiespalt und das, was man sich nicht eingestehen möchte, weil es irgendwie doof klingt, aber es ist halt wahr, ist, deine Interessen sind halt nie isoliert. Deine Interessen sind, also als Mensch hast du immer Interessen mit anderen in irgendeiner Form. Man geht ja nicht einfach als Lonely Ranger durch den Wald und lebt für sich hin, sondern man interagiert jeden Tag mit irgendwem. Das heißt, dein Interesse muss es auch irgendwie sein, zu sagen, wie kann ich in dem Umfeld, in dem ich bin, in meiner sozialen Gruppe irgendwie Akzeptanz finden? Wie kann ich den anderen irgendwie Mehrwert schaffen? Wie kann ich eigentlich gemocht, also wie kann ich es schaffen, dass ich gemocht werde und so weiter? Das heißt, seine eigenen Interessen sind halt nie Vakuum. So, das bist du und du existierst im Nichts, sondern du bist Teil von etwas. Und das ist halt, deswegen kann man ja auch nie so ganz extrem sagen, es geht nur um die Interessen des Kindes. Nee, tut's nicht. Es geht auch um die Interessen der Eltern, Interessen des Staates, Interessen von was weiß ich was, der Freundesgruppe. Klar. Und die müssen ja irgendwie in Balance gebracht werden, damit es halt für alle irgendwie cool funktioniert. Weil, wie gesagt, am Ende bist du ja kein Einsiedler, der irgendwo im Wald lebt und sein eigenes Ding macht. Ja.
Da passt ganz witzig zu, ich habe ja erzählt, wir machen gerade mit dem Pädagogiker hier Montessori und das ist ganz witzig, weil sie hat dafür so ein bisschen, also so könnte man zumindest interpretieren, den Begriff so der kosmischen Erziehung und bei kosmischer Erziehung denkt man so, oh Gott, wo sind wir jetzt bei Tarotkarten oder sonst irgendwas, aber sie beschreibt sie darunter eigentlich nur, dass quasi Eltern quasi mit einer guten und sinnvollen Erziehung sozusagen einen Beitrag zum Globalen quasi geben, weil es die Pflicht und die Aufgabe jeder Eltern ist, sein Kind nach bestem Wissen und Gewissen sozusagen für die gesamte Erde zu erziehen. Weißt, also verstehst du, was ich meine? So als Gesamtgesellschaft, weil es immer so global quasi gedacht wird, unter diesem bisschen strange Begriff, aber im Prinzip trifft es ja eigentlich das ganz gut, so, dass du sagst, okay, du hast immer Abhängigkeiten, du hast immer ein großes Interesse von vielen, vielen Menschen. Du kannst so Butterfly-Effekt-mäßig, was wir eben ja auch alles besprochen haben, weißt du nie, welchen Einfluss dein Kind irgendwie mal haben wird. Und du hast einfach nicht das Recht, deinem Kind diese Zukunft zu versauen, indem du bewusst ein scheiß Erzieher sozusagen bist. So, ne? Klar gibt es immer Leute, die halt, also werde ich auch sein, der keine Ahnung hat, wie man mit Kindern eigentlich umgeht, wenn man eigene Kinder hat irgendwann so. Aber du hast irgendwie die Pflicht, das Beste zu tun und das Beste zu geben und irgendwie dafür offen zu sein. Und wenn du das halt nicht machst, dann würde man so sagen, ne, dann vergehst du halt ein Verbrechen so an der Menschheit quasi, weil dieses Kind ein Recht hat, in die Zukunft zu gestalten. Und wenn du das kaputt machst, bist du ein Penner. Zitat. Nein.
Ja, aber es ist so interessant, weil es beginnt ja nicht nur es ist ja nicht nur Teil von Kindererziehung, es ist, wenn du dieses globale, also dieses kosmische globale Thema mal so durch das ganze Menschenleben ziehst, dann hört das ja eigentlich nie auf. Also
absolut.
Und
es ist wie eine perfekte Pädagogikstunde, die wir gerade machen.
Das Pädagogik ist halt so einfach, da muss man gar nicht so überhaupt haben, muss einfach nur denken. Nee, aber
absolut.
Und das ist, ich mache jetzt mal, schwing mal so einen krassen Bogen, also ich ziehe mal so einen krassen Bogen, weil oft ist es ja auch so, das ist halt das, was halt für viele Menschen gar nicht so zu verstehen ist. Es gibt halt Menschen, die halt durch ihre Erziehung, durch ihr was auch immer Sein für sich entschieden haben, hey, ich mache Dinge, die ganz vielen Menschen irgendwie nützen. Und es ist ja das immer, was halt für Menschen nicht so greifbar ist, dass manche Menschen einfach so herausstechen aus der Masse, dass die quasi für die gesamte Menschheit Dinge tun, die einfach krass cool sind. Das kann jetzt zum Beispiel so, weiß ich, ein Fußballer sein, der einfach es schafft, irgendwie 80 Millionen Menschen glücklich zu machen, oder 30 Millionen, was weiß ich, in Deutschland, weil er eben Füllkrug heißt und einfach die Dinge reinballert. So, alle außer mich, aber ist okay. Und dann ist diese Person einfach so für so viele Menschen in dem Moment einfach so cool und wertvoll und toll und alle Menschen freuen sich über diese Person. Und dann kriegt diese Person super viel Geld und alle sagen, ey, unfair, warum kriegst du so viel Geld? Und ich glaube, das ist halt das, was, wie soll ich sagen, was halt ein Konzept ist, was unendlich, was halt immer auf die gesamte Menschheit quasi skaliert werden kann. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt nett zu jemandem bist und dich mal die Tür öffnest, weil das quasi deine globale Erziehung dir mitgegeben hat, dass du, ne, das tun solltest, und du machst das und du machst eine Person glücklich, da sagst du, eine Person glücklich gemacht. Aber es gibt halt Dinge, die kannst du halt machen und die machen halt alle Menschen glücklich auf der Welt. Und das ist halt immer der Moment, wo es halt in Köpfen von manchen, glaube ich, einfach nicht mehr funktioniert, wo einfach so Bruch drin ist, weil die, wie soll ich, die Anerkennung, die Liebe, das Geld, was diese Menschen dann bekommen, also quasi als Signal für, hey, wir finden dich cool, deswegen schreiben wir dir Fanbriefe oder deswegen sind wir halt irgendwie Swifties oder was auch immer. Das ist für manche Menschen einfach nicht in ihrem Kopf verständlich, dass das halt keine Grenzen kennt. Also kein, also es sehr, sehr groß werden kann und dass diese Menschen quasi also einen bestimmten Punkt einfach überproportional viel, wie gesagt, Anerkennung, Zuneigung, Liebe, Geld bekommen. Das ist für manche Menschen dann so unfair sich anfühlt, weil sie denken, aber ich bin doch auch nett, ich halte doch auch Türen auf, warum? Ne? Und das ist halt das, was man, glaube ich, einfach dann, wenn man es zu Ende denkt, auch akzeptieren muss, ist, dass es einfach Menschen gibt, die einfach sehr, sehr viel mehr von etwas bekommen, wie gesagt, Anerkennung, was auch immer, als man selbst, obwohl man vielleicht auch ähnliche Intentionen hat oder ähnliche, wie soll ich sagen, ähnliche Wünsche für ein positives Morgen und für eine tolle Zukunft. Und ich glaube, das ist halt dann auch Teil dieser Reise, ist halt zu verstehen, so, hey, A, möchte ich das überhaupt? Und B, kann ich das überhaupt? Kann ich der nächste Füllkrug sein oder kann ich die nächste Taylor Swift sein? Möchte ich das überhaupt? Und einfach dann auch akzeptieren, dass es da eben keine Regel, keine Einschränkung gibt und dass man für sich selber auch entscheiden kann, so, hey, wie groß möchte ich denn selber werden? Wie viel möchte ich denn an andere Menschen geben? Reicht es mir quasi für mich selbst da zu sein? Das ist so das Minimum, das man machen sollte. Oder bin ich für mich selbst und meine Freunde, meine Familie und so da? Oder bin ich für mich selbst, meine Freunde, Family, meine Arbeitskollegen und so weiter? Und so kann man die Kreise immer größer ziehen. Und den größten Kreis, den du ziehen kannst, ist mindestens mal die Welt. Und dann kannst du sagen, ich will noch zu anderen Planeten mit reinziehen und will auch für den Mars toll sein oder für, weiß ich nicht, für irgendwelche Aliens irgendwo. Aber ich glaube, das ist halt noch ein wichtiges Konzept, was ich finde, was da in dieser Montessori-Schule quasi so angesprochen wird und was aber nie aufhört zu existieren oder halt sich irgendwann mal im späteren Leben auf ganz, ganz große Dimensionen ausspielen kann.
Absolut. Ich würde dir zustimmen. Mir kam nur eben noch der eine Gedanke, dass man noch so den Faktor Zufall manchmal noch so ein bisschen mit reinberechnen kann, weil das klingt jetzt ja so ein bisschen so, das meinst du gar nicht, aber glaube ich, also es klang jetzt aber so nach dem Motto, hey, wenn du willst, kann jeder Taylor Swift quasi werden. Und ich glaube, das ist ja immer so ein bisschen das, was gerade so ein bisschen, was in Schule ich manchmal zumindest versuche, auch ein bisschen zu bremsen, wenn dann alle quasi großer Twitch-Streamer werden wollen. Und nicht sagen, ich will Twitch streamen, super cool, macht das alle, versucht das, alles cool, so, probiert euch aus. Aber wenn die sagen, ich will Montana Black werden, ich will quasi der größte deutsche Twitch-Streamer oder so werden. Ja, das ist ein Plan, den kannst du auch verfolgen. Aber nicht nur, weil du, sag ich mal, alles genauso machst, wirst du nicht zwingend genau an den gleichen Punkt kommen, weil eben viele Faktoren irgendwie damit reinspielen, die bestimmen darüber, die du auch gar nicht zwingend groß beeinflussen kannst, warum dir das gelingt und anderen eben sozusagen nicht. Ich glaube, das ist immer noch so eine Einschränkung, dass man das nicht vergessen kann, weil es kann ja auch einfach sein, keine Ahnung, das ist jetzt ein bisschen konstruiert vielleicht, aber ne, du hast die besten Intentionen, du hältst dir beim Türei auf, aber das ist eigentlich der böseste Mensch und der macht danach ganz böse Sachen. Dann warst du der, der ihm die Tür aufgemacht hat oder keine Ahnung was. War das ja trotzdem nicht deine Schuld und du wolltest ja nichts Böses oder sonst irgendwas, aber es gibt halt immer Zufälle in diesen Variablen, weswegen es nicht so kalkulierbar, nicht so berechenbar ist. Aber trotzdem, wenn du halt diese Haltung hast, die Grundhaltung hast und sagst, hey, ich bin grundsätzlich erstmal eigentlich das Beste für die Leute in meinem Umfeld. Ich glaube, dann passiert eben vieles von selbst und leichter. Und trotzdem kann man damit auch auf die Nase fallen. Das kann natürlich passieren.
Ich glaube, man kann eigentlich nicht verlieren, wenn man.
Ja, für
Man,
dich
man,
selber nicht, aber vielleicht für das Umfeld. Aber ich bin mal gespannt, was du sagst.
was ich damit sagen möchte, ist, man, okay, ich finde, wenn man sagt, hey, ich möchte der nächste große Twitch-Streamer werden. Cool. Wenn man das ernst meint und nicht nur sagt, weil das ist ein Unterschied, ob man einfach sagt, hey, ich möchte das oder. Also ich glaube, man kann nicht verlieren, weil man, wenn man diese Reisen antritt, wird man relativ schnell merken, was man wirklich vielleicht will. Und wenn es das ist, dass man wirklich Twitch-Streamer werden will, dann wird man merken, okay, es ist gar nicht so leicht. Und dann muss man halt relativ hart arbeiten dafür, dass man das doch werden kann. Und dann wird man auf dieser Reise halt vieles über sich selber lernen. So, wollte ich das wirklich oder wollte ich das nicht? Bin ich
Okay, ich
bereit,
weiß,
diesen
was
Preis
meinst.
zu zahlen? Bin ich den Preis bereit, nicht zu zahlen? Mag ich die Aufmerksamkeit? Mag ich sie nicht? mag ich diese Art des Lebens, mag ich sie nicht. Und selbst wenn man halt, also entweder schafft man das und wird eben der nächste Montana Black, cool, und man hat gemerkt, hey, diese These, die ich über mich selber hatte, dass ich eben das möchte, ist korrekt und es hat alles so gepasst, wie es passt und man ist super happy, dann hat man gewonnen. Aber selbst wenn man sagt, hey, ich habe auf dem Weg einfach so vieles über mich selber gelernt und habe am Ende gesagt, hey, ich mache doch lieber was anderes, hat man auch gewonnen. Und das heißt, klar, man kann jetzt sagen, hast du auf dieser Reise den maximalen monetären Wert für dich rausgespielt oder hättest du nicht eine andere Reise antreten können, die dich hätte irgendwo anders hingebracht und schneller oder was auch immer. Ich glaube, was da halt oft so die Kritik von extern dort an ist, an Menschen, die sagen, ich probiere mal so einen bestimmten Pfad, ist, man hat halt bestimmte Pfade, die funktionieren, die sehr vorhersehbar sind. Zum Beispiel, hey, mach doch Studium A, B, C, dann landest du bei dem Unternehmen, verdienst du diesen Preis. Ja, genau. Oder, ne? Und dann verdienst du dieses Geld, und das ist dann der Preis, den du wert bist in der Gesellschaft, monetär. Oder machst du was ganz Verrücktes, was so ein bisschen unvorhersehbar und viel mehr Risiko beinhaltet und Risiko definiert als auch, hey, du kannst einfach lernen, dass du es gar nicht willst und dann musst du einen anderen Pfad einschlagen. Aber ich glaube, du kannst halt, wenn solange du einen Pfad einschlägst und das ernsthaft dann auch probierst in irgendeine Richtung, kannst du halt nicht verlieren. Klar, du kannst sagen, ich habe Opportunitätskosten im Sinne von, ich hätte woanders mehr Geld gemacht, ich hätte mehr oder ich hätte einen Weg einschlagen können, wo ich relativ gutes Bauchgefühl habe, ob ich das will, hätte das einfach machen können. Aber also abgesehen davon, wenn man sagt, das ist für mich ein Preis, den ich gewillt bin zu zahlen, um halt herauszufinden, ob ich das will oder nicht, dann macht das. Also kannst halt nicht,
wie gesagt, kannst halt nicht verlieren. Ist immer die, genau, ich finde, das ist so die Frage, wie man halt Gewinn definiert. Ich finde, genau, also du gewinnst auf jeden Fall etwas. Ich meinte jetzt mit Gewinn sozusagen, dass du genau das erreichst und natürlich sagst, okay, dazwischen die Erfahrungen sind eben ein Gewinn, der im Zweifel vielleicht sogar wichtiger ist oder mindestens genauso viel wert ist, bin ich total bei dir, absolut, weil nehmen wir noch das Beispiel vom Fußballer, der kann ja auch einfach irgendwann durch Zufall an seine körperlichen Grenzen einfach kommen.
Klar,
der ist der perfekte Anlagen, perfektes Talent, spielt mega gut, zack, 3 Kreuzbandrisse, so, Fußballkarriere im Eimer, er wollte so sehr, er hat alles dafür geopfert sozusagen, dann ist es natürlich schwer zu sagen, ne, er hat irgendwie was gewonnen sozusagen, ne, weil eigentlich hätte er es vielleicht sozusagen schaffen können, aber klar, wenn man es jetzt positiv formulieren will, ne, dann der Körper hat einem gezeigt, okay, das ist eben dann nicht der Weg sozusagen und jetzt, wenn er sich weiterhin sozusagen, wenn er nicht aufgibt, so, dann gibt es eben andere Wege, die sich ihm eröffnen in irgendeiner Form, wenn man das quasi auch als Gewinn sozusagen sieht, dann
Ich finde, man muss das so sehen, weil das ist
schwierig, ne?
Nee, die einzige Art und Weise, wie du durchs Leben überhaupt kommen kannst, ohne dass du sagst, ey, ich gebe einfach meine Entscheidung und mein Risikoempfinden an irgendwen ab und werde Beamter. Wenn ich heute aufwache und sage, hey, habe ich in 6 Monaten meinen Job noch, dann ist die Antwort, ich weiß es nicht. Weil es faktisch so viele Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, können passieren, die dazu führen, dass das, woran wir heute arbeiten, obsolet ist.
Außerdem läuft die Uhr so langsam. Du bist schon sehr lange mittlerweile im Buch.
Nee, aber was ich damit sagen will, ist, egal, also, ne, jetzt muss man nicht nur immer diese Pfade einschlagen wie und sagen, hey, es gibt den Rockstar, Fußballer, Twitch-Streamer-Pfad, sondern es gibt auch den, hey, ich arbeite an irgendwas-Pfad. So, es kann sein, du machst deine eigenen, deine eigenen Microgreens und verkaufst die online oder du arbeitest dann im Influencer-Tool oder du wirst jetzt, weiß ich was. Du wirst, dadurch, dass die Welt sich ständig ändert, wirst du nie wissen, ist das überhaupt das, was ich mir vorstelle, wird das überhaupt so ausgehen oder nicht? Und du wirst jeden Tag eigentlich merken, das, was ich gedacht habe, ist falsch. Ich muss irgendwie adaptieren, ich muss mich anpassen. Und ich finde, wenn du das nicht als Sieg feiern kannst, hey, ich habe Dinge getan, ich habe neue Informationen produziert, ich habe die genutzt, um meine Entscheidungen zu reflektieren und meinen Weg anzupassen, dann wirst du es, egal was du machst, du wirst irgendwann in Panik kommen, weil du denkst, scheiße, wenn es nicht klappt, habe ich ein Problem. Und eigentlich muss das Mindset sein, wenn es nicht klappt, dann passe ich den Pfad an. Weil, ich plane jetzt, ich will 3 Kinder haben in 5 Jahren. Und dann sagt der Doc, sorry, aber the little soldiers da unten machen es nicht. So what? Da muss ich den Plan anpassen. So, bin ich traurig? Habe ich ein Recht dazu? Ja. Muss ich irgendwie, also, ne, muss ich das alles verdauen? Ja, muss ich. Aber das ist dann die Realität, wie sie halt kommt für mich. Oder wenn jetzt ich nächste Woche zum Arzt gehe und der sagt, hey, du hast noch 5 Jahre zu leben, dann bist du tot. So. Habe ich das so geplant? Nein. Finde ich das geil? Nein. Aber alles, was man plant, egal welche Richtung, kann halt nicht aufgehen. Und das was mir persönlich die größte Ruhe gibt, den größten Zen-Moment gibt, ist einfach zu wissen, egal was passiert, ich werde irgendwie weitermachen. Hm. Das ist, wie soll ich sagen, weil je früher man das, glaube ich, für sich lernt, desto offener und desto wie soll ich, mehr Möglichkeiten sieht man plötzlich, weil man sagt, hey, ja, das ist ein bisschen crazy, Twitch-Streamer zu werden, jetzt, was halt hart ist. Aber ich will den Pfad einschlagen. Und egal, was passiert auf dem Weg, ich werde irgendwas lernen, was mir dann hilft, im Zweifel einen anderen Pfad dann weiterzugehen, wenn es halt nicht klappt. Das wäre das.
Ja. Oder das klassische Praktikumsargument, oder du lernst auch, was du nicht willst. Eben, so ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und ich kann noch ein konkretes Beispiel geben, weil das ist ja bei mir jetzt quasi eigentlich, wenn man mal so jetzt ein bisschen zurückguckt auf die letzten 3-4 Jahre, eigentlich ganz ähnlich. Es war alles immer quasi cool. Ich habe diese Stelle ausgesessen. Ich habe quasi Teilzeitstelle, quasi diese befristeten Stellen quasi angenommen. Dann auf einmal kam Vorkursstelle. So, ne? Ich dachte, boah, fühlt sich nicht richtig an. So, ich glaube, das will ich nicht machen. So, weiter ausgesessen. Dann auf einmal diese Fremdbestimmung in irgendeiner Form, auf die ich mich das eine der wenigen Mal in meinem Leben so ein bisschen eingelassen habe, weil so viele Leute, denen ich große Kompetenzen quasi zuschreibe, zu denen ich Vertrauen habe, mir sagen, hey, pass auf, ich glaube, wenn du das und das machen willst, ist das der Weg. Ich glaube, anders geht es sozusagen nicht. Sonst haben wir ein Problem sozusagen. Das gemacht und das erste Mal so in meinem Leben eigentlich irgendwas so ein bisschen bereut sozusagen, weil man dann gemerkt hat, ja scheiße, es war nicht so richtig meine Entscheidung, so, sondern ich habe die Entscheidung quasi von anderen abhängig gemacht. Dann, ein halbes Jahr später, kommt nochmal die normale Stelle. Natürlich, so, ne, dass man dann denkt, boah, hätte ich doch weiter auf mich gehört, wäre das vielleicht gut gegangen. Weiß man natürlich nicht, ne? Man weiß nie, ob die Stelle genauso gekommen wäre, Multiversum, bla bla. So, aber ne, gehen wir davon aus, so, ne, es wäre so gekommen. Und dann habe ich natürlich ein bisschen gebraucht, um zu checken, also, oder was heißt zu checken, um zu akzeptieren einfach und das so in die innere Haltung zu integrieren, dass das trotzdem kein Verlust ist. Das ist also, ob es ein Gewinn ist, keine Ahnung, ob man das jetzt gewinnen und verlieren, ob dieses duale System da eben so passt.
Du hast eine große Lektion gelernt, und zwar, wenn ich in Zukunft nichts bereuen möchte, sollte ich selber die Entscheidung treffen. Das ist dein Gewinn.
Exakt. Exakt, genau. Also es gibt einen Gewinn, ne? Ob die ganze Situation als Gewinn man bezeichnet, ist, weiß ich nicht, will ich mich schwer mitfühlen, aber auf jeden Fall, man nimmt etwas mit, weil es kommen immer noch ganz viele, die sagen so, ja, aber sind die Erfahrungen jetzt nicht irgendwie, dann machst du total tolle Erfahrungen, bist du bei einer anderen Schule, ja, geschenkt, ist mir wurscht. Also die hätte ich nicht gebraucht sozusagen, die habe ich mir in der Form nicht so richtig, also klar, faktisch habe ich sie mir selber ausgesucht, weil ich habe das unterschrieben, aber es hat sich irgendwie nicht so angefühlt. Und das war ganz komisch. Und wie du sagst, das war eben der Gewinn. Aber jetzt mit noch ein bisschen mehr Abstand sozusagen und vor allem auch die schreckliche Zeit in dem ersten Jahr, wo ich noch nicht an der Gesamtschule war, das so mit ein bisschen Abstand, dann denkst du doch irgendwie, naja, aber vielleicht, also kann ich auch sagen, das ist vielleicht irgendwie so ein positives Verdrehen oder keine Ahnung, was man framet, seine eigene Vergangenheit positiv, damit man besser damit leben kann. Aber es fühlt sich halt konkret so an, dass man das, wie gesagt, immer weiter integriert und man so denkt, naja, cool, irgendwie im Nachhinein hat man dann doch jetzt so ein bisschen Expertentum in Förderschulwesen gesammelt. Du hast total nette neue Begegnungen gehabt in der Gesamtschule jetzt, total nette, tolle Menschen kennengelernt. Das heißt, wenn ich dieses ganze Doppelsystem sozusagen nicht gebraucht hätte, ist es im Endeffekt auf jeden Fall ein Gewinn, so. Und vielleicht, und das wird niemand sagen können, ein größerer Gewinn, als wenn ich nicht diese Vorgestellung angenommen hätte. Das heißt, dadurch, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber dadurch, dass ich nicht den Kopf in den Sand gesteckt habe und gesagt, die Vorgestellung ist so scheiße, ich will nicht. Also in der Förderschule habe ich das, dann habe ich den Wechsel sozusagen erarbeitet sozusagen, was ja auch wieder ein Gewinn war, zu merken, man kann das System doch irgendwie schlagen in irgendeiner Form. Kommen wir jetzt eben zu dem Punkt, wo man dann das Gefühl hat, okay, es ist irgendwie alles in Ordnung gelaufen, weil ich mir die positive Haltung bewahrt habe und gesagt habe, ich gebe mir jetzt eine erste Chance und es wird cool und wir machen das Beste draus. Und dadurch wurde es auch gut. Ich bin mir sicher, das ist ein großer Anteil daran. So. Und dadurch ist es
und du weißt halt nie, was es in Zukunft noch bringt. So wie bei mir mit dem Dude. Ich hätte niemals gedacht, dass in 4 Jahren irgendwas daraus resultiert. Es kommt auch nie am Ende was bei raus, aber wer weiß, wo du in 5 Jahren sein wirst oder in 10 Jahren oder in 15 Jahren und sagen wirst, oh krass, das war so gut, dass ich damals dieses Fahrrad aufgebaut habe mit dem Kind. So. Oder was auch immer für eine Erfahrung. Aber
Jetzt zum Beispiel, ja. Ich habe jetzt, also nur kurz, einer von den Kids damals von der Förderschule ist jetzt bei uns in der 5. Klasse. Und das ist eine Klasse, wo die Leute nicht so gerne in die Vertretung gehen, weil es ein bisschen anstrengend ist mit ihm. Aber dadurch, dass wir uns kennen und er mich ganz gut findet, ist es eigentlich ziemlich cool. Also dadurch, ne, also das ist so im ganz, ja, ganz Kleinen sozusagen, aber ein cooler Erfolg. So, das ist ein ähnliches Beispiel mit dem, hey, vor 4 Jahren der Typ und jetzt sieht man sich und deswegen ist es mit ihm deutlich entspannter, weil er weiß, wer ich bin und weil wir finden uns ganz gut. Und das ist einfach, da im Kleinen kommt schon der Lohn, ja, dafür in irgendeiner Form.
Hey, in meinem Kopf ist das Bild immer, habe ich irgendwie was getan, was mir neue Informationen zugespielt hat? Habe ich irgendwas, und es kann auch sowas sein wie, oh, ich weiß, dass ich dieser Person nicht mehr vertrauen kann oder ich weiß, dass diese Person irgendwie schwierig ist oder ich sollte Abstand halten. Das sind auch Dinge, wo man sagt, das ist eine negative Erfahrung, die oft damit einhergeht, weil man lernt das ja erst, wenn irgendwas nicht so gut gelaufen ist. Aber man lernt halt, hey, diese Person ist vielleicht nicht die Person, mit der ich irgendwie jetzt groß planen müsste, meine Karriere oder was auch immer, weil die ist irgendwie nicht vertrauenswürdig und so weiter. Und ich glaube, die Illusion zu haben, dass man so in seinem Lebensweg immer nur so immer geradeaus gehen kann und es gibt keine Umwege oder keine Schleifen oder keine Momente, wo man sich denkt, oh, das war irgendwie dumm, ist halt ein bisschen illusorisch. Wir wissen halt alle, machen ständig irgendwas Dummes. Aber dann, wenn ich für mich sagen kann, ja, ich habe was Dummes gemacht, aber ich habe irgendwie was Neues, irgendwie an Infos rausbekommen. Oder eine bestehende Information hat sich irgendwie verstärkt. Ich weiß jetzt, dass ich den Fehler 2-mal gemacht habe, das war extra dumm. Dann ist es.
So wie die Reaktivierung des World of Warcraft
Accounts. Bleistift, ja. dann ist es irgendwie, zu sagen, da würde ich niemals hingehen und sagen, das war jetzt irgendwie vertane Zeit oder ich bereue das groß und so weiter. Ja, das Gefühl ist vielleicht kurz da, aber auf der anderen Seite so, oh, wer weiß, was das in Zukunft noch Gutes mit sich bringt, dass ich diesen Fehler 2-mal gemacht habe. So, das ist so, ich will auch gar nicht sagen, ne, manche Leute sagen dann, ja, der Lebensweg ist ja eh vorbestimmt. Nee, das will ich gar nicht sagen, aber ich will damit einfach nur sagen, dass es oft, also wenig Situationen gibt, wo man sagt, ich habe etwas so Dummes getan und bereue das zutiefst auf Dauer, weil meistens irgendwann geht die Reue weg und dann kommt die Akzeptanz und dann kommt irgendwann das Gefühl von, hey, warte mal, das ist jetzt irgendein neuer Skill oder ein neuer, weiß ich nicht, was. Mein Charakter hat sich so ein bisschen angepasst und manchmal führt das dazu, dass manche Menschen super verbittert und komisch sind. Aber wenn man halt, ich glaube, die Perspektive hat und sagt, hey, das macht mich irgendwie cooler, weil ich kann jetzt noch netter zu anderen Menschen sein, noch umgänglicher, noch lustiger, was auch immer, dann wird man mit Zeit einfach immer besser.
Erinnerst du dich noch in Tape 76 oder so an den hermeneutischen Zirkel?
Vom Begriff ja, aber ich kann es nicht mehr zuordnen.
Kein Problem. Kein Problem. Ich hatte das mal irgendwann in meinem Uniseminar und das ist so ein Deutsch-Ding und das ist immer so, das ist eine Art Methodik auch in Philosophie und so weiter, wo es im Prinzip darum geht, ganz, ganz nur kurz runtergebrochen, du hast irgendwie so einen Text, den liest du dann einmal, so, dann hast du ein gewisses Vorverständnis mit, ne, kenne ich den Autor nicht, gefällt mir der Schreibstil, gefällt er mir nicht, blablabla, so, dann liest du den Text nochmal, das heißt, du hast deine ganzen Vorannahmen schon mal beim ersten Lesen überprüft, das heißt, du hast ein neues Bild von dem Text, mit diesem neuen Bild vom Text gehst du wieder an den Text, so, dann wirst du andere Sachen wahrnehmen, als mit deinem Vorverständnis, so, und dann gehst du so weiter, das ist ein Zirkel quasi, ne, weil das sich immer so hochzirkelt im Prinzip, und das, was du eigentlich gerade schön beschrieben hast, könnte man so sagen, ist so der hermeneutische Zirkel fürs Leben, so dass du halt sagst, okay, ne, das Leben fängt an und es geht eben nicht eine gerade Linie, sondern im Prinzip reflektierst du und kommst immer wieder an ähnliche Entscheidungspunkte und hast aber mehr Wissen aus den Erfahrungen, die du davor sozusagen gemacht hast. Wie habe ich letztes Mal entschieden, als ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe? War so okay. Also entscheide ich vielleicht nochmal so oder entscheide mich bewusst woanders. So, ich habe neues Vorstellungs, neues Umfeld, neue Freunde, neue Meinungen um mich rum. Neue Lebenssituation, weil, keine Ahnung, letztes Mal konnte ich das gute Jobangebot ausschlagen, weil ich hatte, keine Ahnung, noch keine Kinder, jetzt muss ich mehr Geld verdienen, also habe ich jetzt Kinder, ich denke drüber nach. Und so zirkelt sich das immer wieder nach oben und die ganzen Erfahrungen bleiben aber ja Teil von dir. So, das ist das, was dann auch eben so Geschichtlichkeit genannt wird, so dass wir Menschen ja in irgendeiner Form geschichtlich sind, weil wir eine Geschichte vor uns sozusagen haben und die bestimmt zum Großteil ja auch unsere Handlungen, die so vor uns liegen. Und dadurch kann das ja nie eine gerade Linie sein. Also selbst wenn es sich anfühlt für Menschen wie eine gerade Linie, ist es das, glaube ich, nicht. Ich glaube, es wäre sehr langweilig und sehr strange, wenn ein Leben wirklich so eine komplett gerade Linie quasi wäre.
Voll. Und es klingt jetzt so wie so eine Kalenderweisheit, aber was es ist auch eine Kalenderweisheit wahrscheinlich.
Podcast-Folgentitel, Kalenderweisheiten, finde ich gut.
Ihr kennt das ja alle, du kannst Sachen ja auch erst so richtig cool finden, wenn du halt irgendwie gemerkt hast, wie es ist, wenn du sie nicht hast. So. keine Ahnung, wenn du krank bist, wirst du eine Sache gesund werden. Ja, steht in jedem Kart. Also, weißt du, ich meine, aber so ist das ja. Wenn alles immer so perfekt laufen würde, so ist ja also dieses Argument, so diese Trust Fund Kids, ne, die ja das perfekte Leben haben, wo sie irgendwie nie irgendwie was. Das ist halt, also, soll ich sagen, oben, wenn du sagst, das Empfinden von Stolz ist etwas, was sich gut anfühlt, wenn man irgendwas gemacht hat, dann ist damit immer verbunden, dass irgendwas machen musstest, was nicht geil war, was dich halt gestresst hat, was dich gefordert hat und so. Du kannst ja, du bist ja nie stolz auf.
Zumindest was was.
Ja, oder was Courage Arbeit erfordert hat, genau, hat oder ja, so. Du musst halt irgendwas gemacht haben, was nicht leicht war. Um sagen könnte, hey, ich bin stolz darauf. Das hat so viel, ich habe mich so sehr damit beschäftigt, ich habe so krass gelernt, diese Eins, ne, die erfüllt mich wirklich mit Stolz. Und
deswegen waren wir nie stolz auf unsere Schulleistung. Also das war ja ein großer Punkt. Genau. Alle Leute waren um uns rum waren stolz und wir waren so, ja, keine Ahnung, wie fühlt sich das an? Ich weiß nicht. Es lief halt irgendwie zum Glück. So, das ist natürlich toll, aber.
Und das ist nicht stolz gut.
War das nicht.
So, im Sinne von, also, also es ist nicht gut, weil es dir halt eben. Weil du daraus nichts siehst. Es gibt dir kein, wie soll ich sagen, gibt dir kein schönes Gefühl von hey, ich, ja. Und ich glaube halt, nochmal, weil du halt, wenn Menschen ja relativ simpel, wir optimieren darauf, irgendwelche geilen Emotionen zu finden. So. So, und nochmal, ich glaube, weil du halt immer nur gute, es ist so ein bisschen wie Menschen, die halt irgendwelche harten Drogen nehmen, wo halt eben diese Emotionen halt künstlich einfach getriggert werden, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Heroin nimmst oder so, dann hast du halt dein High, so. Aber es fühlt sich danach ja nicht geil an, weil du ganz genau weißt, du hast nichts dafür getan. Das ist es nicht, also ich glaube, du brauchst halt diesen Kontrast zwischen, ist es was Gutes passiert oder ist es was Schlechtes passiert, um überhaupt das Gute schätzen zu können, weil du weißt, wie Schlechte sich auch anfühlen kann. Also ich glaube, die Idee von, ich hab nur geil, gutes Leben ist so im Extrem gedacht, ist so, ja, du wirst halt dauerhaft auf Heroin. Ist das ein erfülltes Leben? Wahrscheinlich nicht. So, deswegen mal Drogen auf Seite. Ich glaube, das ist halt so, ja, damit du den gesunden Zustand genießen kannst, musst du wissen, wie es sich anfühlt, wenn man eine Erkältung hat und im Bett liegt und nicht rausgehen kann. Wenn du es nicht weißt, dann weißt du es einfach zu schätzen. Du weißt nicht zu schätzen, du nimmst einfach für selbstverständlich hin. Das ist deine neue Baseline quasi.
Das Einzige, was ich mich noch frage, ist, ob du es zwingend selbst erleben musst. Ne? Also, oder ob es.
Ja.
Genau, weil ich glaube, mir würde es auch jetzt zum Beispiel reichen, keine Ahnung. Ich könnte mein Leben wertschätzen, wenn ich wüsste, dass du. Das klingt so doof, ne? Als ein blödes Beispiel, aber wenn du eine schwere Krankheit hättest, würde mir das, glaube ich, reichen, so doof es klingt, um froh über mein gesundes Leben sozusagen zu sein. Ich glaube, du musst diese Erfahrung nicht zwingend immer selber machen. Genauso wie du ja auch auf Gruppenergebnisse stolz sein kannst, wo du selber vielleicht nicht, also ne, angenommen, keine Ahnung, Plakaterstellung und du hast nicht geschrieben, aber du hast irgendwie so 2, 3 coole Impulse gegeben und eigentlich kriegen die anderen das ganze Lob, aber du weißt, hey, durch die 2 Ideen war es aber ein geiles Plakat, da kann ich auch stolz drauf sein. Also ich glaube, es ist so ein bisschen erweiterbar sozusagen, ja, oder?
Ich meine, es ist immer geiler, wenn man das von den Fehlern anderer Leute lernen kann. Und also vor der Situation, das ist auf jeden Fall mega gut. Aber auch da, irgendwas muss ins Negative gehen, damit du ne, das irgendwie werten kannst oder in die Relation setzen kannst. Und was soll ich sagen? Ja, ich glaube, manche Erfahrung halt, also zum Beispiel zu lernen, dass man einfach manche Sachen akzeptieren muss, wie man manchmal akzeptieren muss, dass man einfach im Bett bleiben muss und einfach nicht noch Sport machen kann an dem Tag. So, du kannst das natürlich sehen, wie andere das handeln, kannst du sagen, ich habe mir gemerkt, dass manche Leute bleiben dann einfach 2 Tage im Bett, aber das Gefühl und den Umgang mit dieser Emotion, dieses, ich will aber jetzt gar nicht, ich muss aber, und dieses Akzeptanz, ich glaube, du kannst halt nur bedingt halt immer alles lernen. Du wirst ja vielleicht dir abgucken können, so, was macht man in so Situationen, was hat sich für, wurde für gut erachtet, aber bestimmte Dinge kannst du selber nur üben, wenn du es wirklich am eigenen Leib empfindest. Das wäre, glaube ich, noch so die kleine Abgrenzung. Aber ja.
Total. Ich glaube, du kannst durch die Erfahrung anderer so das Framework quasi bauen. Dann hast du so eine Art Rahmen. Aber das Gefühl selbst da drin musst du noch fühlen. Ich glaube, du kannst dich ganz gut auf Sachen vorbereiten sozusagen, aber du wirst nie hundertprozentig vorbereitet
sein. Ja, und das ist die Frage, inwiefern kannst du eben diesen Skill halt auf andere Situationen übertragen. So. Und ich glaube, so zum Beispiel halt lernen zu akzeptieren, kannst du halt dir abgucken, so als Idee. Aber wenn du dann auf einmal, wenn eine Beziehung beendet wird und du muss damit klarkommen, ist es halt nicht das gleiche wie bleib mal 3 Tage im Bett. Und manche Menschen machen das dann, die sagen, ich bleib bis 3 Tage im Bett, ich behandle das wie eine Erkältung. Das funktioniert nicht. Oh, surprise. Also, ja, es geht.
Ja. Oh, ja. Genau wie das klassische, ne, also wurde mir auch oft immer gesagt, weil ich mich nicht so mit anfreunden kann, dieses, du musst auch mal Nein sagen können und so, ne. Es gibt natürlich, da muss ich den Leuten immer erklären, es gibt einfach Situationen, da finde ich es einfach nicht nötig, Nein zu sagen, weil es für mich einfach kein großer Negativpunkt sozusagen ist und dadurch aber vielleicht ein cooler Positivpunkt entstehen kann sozusagen. Und es gibt Situationen, wo ich ganz klar sagen kann, auf gar keinen Fall habe ich da Bock drauf, da kann ich gut Nein sagen. Das heißt, ne, das ist ja auch so eine Fähigkeit, so ein Gefühl oder wie auch immer, wo du halt dann irgendwann lernst, okay, es gibt eben in den Situationen, da will und kann ich Nein sagen, in den Gefühlen, na, da will ich es eher nicht, da kann ich es nicht so gut. Und das ist ja immer differenzierter als, naja, ich habe jetzt schon mal einmal das Gefühl von, keine Ahnung, erlebt. Jetzt weiß ich, wie sich Traurigkeit anfühlt. Ja. Dafür ist es ja viel zu komplex.
Ganz letztes Ding, was ich ganz spannend fand. Es gibt so ein Buch, da geht es um den Tod. Und das Einzige, was ich mir gemerkt habe aus dem Buch, war, jedes Mal, also Umgang mit Tod ist voll schwierig für viele Menschen. Insbesondere dann, wenn du noch nie den Tod simuliert hast. Und Menschen, die gut mit
simuliert,
ich komme jetzt sofort drauf, Menschen, die überrascht gut mit Tod von anderen geliebten Menschen umgehen können, sind oft Menschen, die viele Beziehungen in ihrem Leben beendet haben. Es können romantische Beziehungen sein, es können Freundschaften sein, es können Arbeitsbeziehungen sein, aber quasi das Ende einer Beziehung ist wie so eine Mini-Simulation von dem Tod. Zwar ist die Person nicht zwangsläufig dann tot, aber sie ist weg für dich. So, und das fand ich ganz interessant, weil das ist so ein bisschen so ein praktisches Beispiel für, warum fällt es manchen Menschen so leicht? Das hat natürlich auch andere Einflüsse, aber ein Einfluss ist halt so, wie oft hast du dieses Gefühl und den Umgang damit schon erlebt? Wie oft bist du durch diesen Pfad gegangen? Und wenn es dann einmal in der extremeren Version, nämlich ein Fall vom Todesfall auf einmal auf dich zukommt, dann ist es für dich, ich weiß, was auf mich zukommt, ich bin den Pfad schon ein paar Mal gegangen. Nicht 100% vergleichbar, aber emotional doch irgendwo ähnlich vielleicht, für manche, für viele. Und das fand ich ganz spannend, weil es halt so ein praktisches, sehr greifbares Beispiel ist für das, was man halt immer wieder lernt im Umgang mit irgendwas, was dann übertragen werden kann auf was Schlimmeres, was Größeres, was Schmerzhafteres und was dann aber dann gar nicht mehr so schlimm ist, weil man ja weiß, was kommt.
Fast wie wenn du so einer KI irgendwie so Gefühle beibringst, so, ne? Also so, wenn es so Training ist, so machst, geht es halt ein paar Mal durch, so als Mensch in irgendeiner Form. Nur um das mal aufs Beispiel zu betragen, weil ich glaube, ich würde felsenfest von mir sagen, ich glaube, ich kann nicht, ist wahrscheinlich kein Gefühl, aber wie man das immer beschreiben soll, das Gefühl des Ausgenutztwerdens kann ich nicht fühlen, weil das existiert für mich einfach nicht, weil für mich klar ist, ich habe schon sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben gerne, also für andere Menschen getan und in der Regel würde ich sagen gerne so wahrscheinlich, zum Großteil wahrscheinlich so und ich bin, glaube ich, dadurch sozusagen Experte da drin, in diesem Gefühl zu wissen, hey, ich mache das einfach total gerne und ich erkenne aber auch die Situation, wo ich Dinge eben nicht gerne mache und da kann ich dann ganz klar sagen, nein. Das machst du schön selber. So, und das fühlt sich dann eben manchmal so an, wahrscheinlich für Umstehende, das so wird mir zumindest manchmal gespiegelt, so dieses, ja, der kann irgendwie nicht so richtig Nein sagen, aber ich habe einfach schon so viele Situationen erlebt, wo ich Nein sagen hätte können oder Nein sagen konnte, dass ich das einfach für mich so häufig simuliert habe, dass ich für mich klar habe, die Situation, klares Nein. Viele andere Situationen, ja, natürlich, ist okay. Das ist in Ordnung irgendwie. So, und weil das tut mir manchmal so leid, wenn ich da Menschen in meinem Umfeld sehe, die dieses Gefühl, dieses aber dafür wurde sich gar nicht bedankt oder ich habe ja gar nichts dafür zurückbekommen, dass die dieses Gefühl empfinden können, weil also, wahrscheinlich in Special-Situationen kann ich bestimmt auch nochmal das irgendwann empfinden oder so, aber so im Alltag irgendwie nicht. Und das finde ich total positiv für mich so. Und mir tut es immer ein bisschen leid, wenn andere dieses Gefühl haben, weil das ist so ein ganz fieses Gefühl, glaube ich. Wenn du das Gefühl hast, ich habe doch was Positives gegeben, dem anderen habe ich was Positives beschert, aber mein Outcome ist auf einmal negativ. So, und dieses Gefühl finde ich ganz unangenehm, wenn man sich das vorstellt, wie das sein muss. Genau, das also als Beispiel von diesem Gefühlssimulation-Training-Situationsding. Ja.
Ich glaube, am Ende des Tages sind wir gar nicht so unterschiedlich von so AI-Modellen, wo es kommt darauf an, was für Trainingsdatenset hast du quasi im Leben gesammelt und was für Situationen hast du halt erlebt und wie entscheidest du einen bestimmten Faden dann so. Und dann kommt halt Therapie ins Spiel, weil du sagst, hey, ich habe keinen Bock halt immer diesen Pfad zu gehen, weil das kommt automatisch. Du musst halt versuchen, deinen ja,
Zirkel durchbrechen.
Das ist halt Therapie quasi Retraining.
Ja. Ja, fantastisch. Ach, schön. Juli, mit diesem schönen kalenderspruchreifen Fazit begeben wir uns in das Ende der Folge. Und nächste Woche starten die Ferien.
Yes, super. Sir. Ferien. Wup, wup.
Wup, wup.
Ciao, ciao.
Ciao.